Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zurück, Folge 82 des Gadgetfunk. Wir schreiben den 23.03.2021 und das ist die große Aufnahme, bevor der Osterlockdown greifen wird. Drum haben wir uns gedacht, finden wir uns nochmal kurz in den Gadgetfunk-Studios zusammen und nehmen auf, bevor auch das Internet abgestellt wird. Und ich freue mich, an dieser Stelle erstmal den Heiko reinholen zu dürfen. Servus.
Servus Carsten, schönen guten Abend an diesem wunderbaren, großartigen Dienstagabend im Herzen von Europa, würde ich mal sagen. Potzpritz, wir gehen auf das zweite Ostern unter Pandemie-Bedingungen zu. Wird Zeit, dass man aufhört, aber auch wird auch Zeit, dass wir die Stimme der Jugend begrüßen an der Stelle, denn ich glaube, es ist Premiere, möchte ich mal fast sagen, dass wir heute mit Lukas, ohne Belkan, weil der kann nicht, und leider auch ohne Marian, gute Besserung an der Stelle.
Der hat andere Freunde heute.
Boah, ja, mit Maske und so, aber gehen wir nicht drauf ein. Gute Besserung, Marian. Lukas, wie geht's dir?
Habe ich die Ehre, servus. Ja, mir geht's super. Schlechten Leuten geht's immer gut. Freut mich heute mal.
Das ist mein Spruch normalerweise, schlechten Vertrieb.
Und den Spruch, den haut auch immer jeder rausgefühlt. er ist nicht mehr besonders. Nee, freut mich echt, mit zwei so reifen, starken Männern, wie es ihr seid, aufnehmen zu können. Ich kann euch heute aus dem schönen Memmingen begrüßen. Bin heute bei meiner Perle. Viele Grüße an dieser Stelle an dieses wunderschöne, nette Mädchen, das mir hier die Möglichkeit gibt, auch mal Freizeit zu haben. Ja, ist gerade viel los in der Arbeit, viel um die Ohren, auch wenn man eigentlich nicht viel zu tun hat, trotz dem ganzen Pandemie.
Du redest dich gerade im Kopf und Kragen, mein Freund.
Vor allem redet da Blödsinn. Viel um die Ohren, es gibt nicht viel zu tun, meine Perle holt mich raus, gibt mir was zu tun, wo ich eh nichts mache. What?
Tja. Diese ganze Thematik schlägt auf den Kopf.
Ja, aber heftig.
Normalerweise ist es doch leicht schräg.
Ich bin halt aufgeregt. Ich bin aufgeregt, mal wieder dabei zu sein.
Muss doch nicht aufgeregt sein. Hört uns eh keiner zu, zum einen und zum anderen. Das versendet sich.
Woher kommt eigentlich dieser komische Begriff, meine Perle? Ich kenne jetzt mit dir inkludiert, Lukas, zwei Menschen, die diesen Begriff benutzen. Und ansonsten eigentlich niemand.
Ist das, ist das so? Die auch, die Menschen? Nee.
Na, dich kennen sie jetzt.
Jetzt erst.
Ja.
Ja, also so
Perlentaucher. Ist das so ein regionaler Begriff, von Perlen zu reden? Bist du euer Perlentaucher, oder? Entschuldige.
Also wenn du Glück hast, findest du eigentlich nur eine Perle, die sehr wertvoll ist. Nee, ich glaube einfach, Perle ist einfach ein schönes Wort.
Ist das ein regionaler Begriff? Weil der andere spricht manchmal einen ähnlichen Dialekt wie du. Ich überlege gerade, der kommt da so ein bisschen weiter Richtung Stuttgart aus der Ecke.
Ich glaube nicht, dass es regional ist, weil normal, du verbindest ja mit einer Perle ja schon was Wertvolles, was Seltenes, was Einzigartiges.
Ja, aber darum sagen die anderen ja mein Goldstück oder mein Schatz.
Oh, mein Schatz.
Das ist nichts anderes.
Und mein Goldstück ist auch cringy. Da ist Perle doch schöner eigentlich.
Ja, ich glaube, das
als Goldstück?
Goldstück ist doch auch okay. Nee, aber ich nochmal, darum geht's ja nicht. Das ist ja keine Wertung, sondern ich überlege bloß, wo kommt der Begriff Perle her? Und ich frage mich, weil eben zwei Leute, die ich kenne, den Begriff benutzen und beide sprechen so leicht Bavü-Sing-Sang, so wie Lukas manchmal.
So wie Lukas manchmal.
Ja, du kannst ja auch ein Hochdeutsch.
Ja, ich habe mir tatsächlich in frühen Jahren schon mein Dialekt versucht abzulegen, weil ich finde ihn einfach nicht schön. Man sollte dazu stehen, ich weiß, aber ich finde ihn nicht schön. Deswegen fragen mich viele, warum ich so ein Standarddeutsch spreche, aber ab und zu kommt es da schon mal durch mit dem SCH, mit dem Schwarz.
Ja.
Was soll ich da jetzt rein Hesse sagen mit angeborener SCH und CH-Schwäche?
Ja? Schwäche. Ich komme vom guten Wein.
Nee, Heiko sagt es auch nüchtern.
Also, ich sag ja, das ist die Kirche und die Kirche ist die Kirche. Da gibt es keine Unterschiede in der Scheidung.
Ist, jeder Dialekt hat was. Aber diese.
Ja. Nein, Beispiel, nein, nein, Einspruch, nicht jeder Dialekt.
Niederbayerisch?
der hat noch eher was. Ich dachte da eher so ein bisschen nördlich von Niederbayern. Da gibt es ein paar Dialekte, die.
Nördlich von Niederbayern? Ist nicht alles in Deutschland nördlich von Niederbayern?
Oh, ist auf jeden Fall ein schöner Sendungstitel.
Nördlich von Niederbayern, da wo der Weißwurst-Äquator beginnt.
Ja, na der ist doch, ist der nicht oberhalb der Donau?
Ich glaube, für die Leute aus Minger fängt der Weißwurst-Äquator doch auf jeden Fall in Augsburg an. Weil da hört für die ja die Welt auf. Die können sich ja nur gen Süden orientieren.
Aber überall da, wo es Augustiner noch gibt, ist okay.
Es gibt sogar in Berlin, wie wir festgestellt haben, ne?
Mittlerweile, ne? Aber ja. In 0,3er Flaschen.
Was ich gar nicht so uncharmant finde manchmal, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde es ziemlich unnötig, aber.
Ich bin ein richtiger Fan von den 0,33er Flaschen. Ein richtiger Fan.
Naja. Ja. Hast du da einfach einen guten Zug, ja? Da muss man mit Pump passen, dass die 0,33er Flaschen nicht implodieren, ja.
Ja gut, wenn du einen guten Zug hast, dann ist auch eine 0,5er Flasche für dich eine kleine 0,33er Flasche.
So nett, dass du deinen Kasten Bier selbst zur Party mitgebracht hast.
Ich habe da was für euch, okay, ich habe nur für mich was zum Trinken mitgebracht.
Wo man früher ein Sixpack mitgebracht hat, wird jetzt ein Kasten mitgebracht.
Na ja, natürlich.
Wer
ja.
ist schuld? Fängt mit C an.
Was? Corinna?
Christian?
Orona?
Was? Corona gibt es aber auch nur 0,33er, das wäre ekelhaft, 0,5er.
Genau, diesen Schuld, ja. Die Corona-Bierchen. Ja,
diese Coronas, ach du Gott, ach du Gott.
Ja, schön, schön, eure ach, Stimmen zu hören. Ja. Was gibt's Neues?
Ach du. Ich habe einen Corona-Schnelltest gemacht. Jetzt kann ich da mitreden.
Und? Hat sich gut angefühlt?
Nö. Aber war nicht, ekelhaft, ne? war nicht schlimm. Die Sache mit der Nase, und zwar die mit dem ganz langen Stäbchen. Also nicht das, was sie jetzt in den Schulen testen. Das sind ja normale Q-Tips von der Länge her, sondern bei mir haben sie das mit dem langen Stäbchen gemacht, wo ich echt schon dachte, so scheiße, wenn die ernst macht, dann geht das aber bis in den Hinterkopf.
Ja, ist ein bisschen unangenehmer als hab's mit. Ich finde es im Rachen, finde ich es viel ekelhafter, muss ich ehrlich sagen. Diesen Rachenabstrich.
Ja, den hatte ich noch nicht, lege auch keinen großen Wert drauf, aber auf jeden Fall das mal mitgemacht zu haben und dann stehst du davor, vor diesem Plättchen und ein Balken breitet sich aus und irgendwann erscheint ein Strich und ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe dann sofort angefangen Schnelltest zu googeln. Ja. What is what und was bedeutet das und ja, aber auf jeden Fall kam dann
Sie sind nicht schwanger.
Nach dem Motto, du darfst bleiben, wir machen weiter. Das scheint wohl das gute Ergebnis gewesen zu sein.
Okay, sehr gut. Jetzt, wo negativ das neue positiv ist, ist doch alles gut.
Ja, negativ ist sehr positiv dieser Tage.
Ja, no. Das einzig Positive.
Ich habe gedacht, so mal Sonntag spontan schaue ich mal im Krankenhaus vorbei, weil da war ich noch nie in der Notaufnahme. Und hat sich gelohnt. War cool.
Okay, ja, also ich kann mir das so vorstellen. Sollst du nicht alles nachmachen?
Du bist am Sonntag aus deiner Wohnung, aus deinem Haus raus. Hast dir gedacht, was machen wir denn heute? Ach, schauen wir mal im Krankenhaus vorbei.
Ja, genau. Wetter war eh scheiße, da ist gewärmt, nicht? Und ja, genau, so okay. In etwa. Genau, und die aber dachten, bitte, ja, bitte Logo darfst du rein, aber erst machen wir das mit dem Test.
Hast du aber nichts dafür blechen müssen, oder?
Ist Deal, Bruder, machst du Test?
Nee, kannst du mit Karte zahlen, IKK-Karte durchziehen, läuft.
Ja, als Privatversicherter, glaube ich, zahlst du 30 Euro. Als normal gesetzlich Versicherter ist der Service quasi inkludiert.
So der Auftakt des medizinischen Menüs, was gereicht wurde.
Jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Perle, die ist ja PTA in einer Apotheke und da habe ich letztens auch mal gefragt, wie es denn mit den Schnelltests aussieht und sie meinte ja, die hängen noch irgendwo im Zoll fest, Lieferant und der Zoll, da fehlt irgendwie ein
Beipackzettel. Hängen alle bei Aldi fest.
Genau, Aldi hat alle abgegriffen. Nee, da fehlt anscheinend irgendwie ein Beipackzettel und deswegen können die nicht weiter geschippt werden.
Ja, weil es ist halt so, der Beipackzettel ist wichtiger als der Test selber.
Ja. Und wahrscheinlich auch teurer.
Wahrscheinlich den Druck. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich habe schon mehrfach gesagt, ist aber schon ein bisschen her, ich möchte eigentlich in keinem anderen Land in diesen Zeiten leben als in diesem Deutschland, weil ich mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Aber wie soll ich sagen, diese Aussage...
Ich höre ein Gefühl habe.
Ich stehe nicht mehr so ganz 100% dahinter. Aber das Leben ist ja auch kein Kirschkuchen. Man kann sich nicht immer nur die Kirschen rauspicken.
Das Leben ist nicht nur ein Kirschkuchen? Okay, du sollst auch anderen keine Grube graben, wenn du im Glashaus sitzt, habe ich gehört.
Ja.
Und apropos Beipackzettel, fällt mir gerade so spontaneous ein. Wer den Beipackzettel vom BioNTech-Impfstoff mal lesen möchte, wir verlinken ihn auf unserer Seite.
Ja, aber dann macht es. Das ist da genau ja. eine große Schelte an euch alle an dieser Stelle, an euch mit Podcastende Gadgetfunker. Wir sagen das nämlich sehr, sehr häufig und nicht immer findet dann auch tatsächlich der Link den Weg in die Shownotes.
Ja, das ist eine ganz klare Aufgabenverteilung, wer sich um Rings in Shownotes zu kümmern hat.
Ja, wenn sie da sind, baue ich sie ein. Aber ich werde jetzt nicht den Podcast durchhören und alle Versprechen nachgoogeln. Ja, wer bin ich denn?
Das wäre Arbeit, ne? Wer bin ich denn? Wir müssen Arbeit ins Projekt stecken, so ein Track aber auch.
Ja, woher soll ich wissen, wo du die Beipackzettel von BioNTech versteckt hast?
Das könnte ich ja sagen. Muss mal in unserem FTP-Tresor nachgucken, ja? Da könnte ja, einer liegen.
Wenn du es einfach in unser Dokument stellst.
Na, dafür bist du doch der. Will ich schnell fingern. Nein, ich werde den FTP-Link reinstellen, dann kannst du es verlinken und dann können wir uns alle an den Händen fassen und freuen, dass wir den BioNTech-Beipackzettel lesen können. Ist doch super.
Das wollte ich immer schon. Das habe ich mir erst gestern beim Schlafen gehen, habe ich mir gedacht, wenn ich doch diesen BioNTech-Beipackzettel nur lesen könnte.
Ist vor allem in den Bereichen Nebenwirkungen auf jeden Fall spannender zu lesen als jetzt bei Aspirin. Aber ich möchte auch keine Angst schüren, um Gottes Willen. Nein, das ist auf jeden Fall ungefährlicher. Der kann so richtig was.
Ich glaube, ihr habt beide zu viel Zeit. Also wieso? Wir reden hier über irgendwelche Beipackzettel. Oh, nicht hier.
Ja, gib uns noch ein paar Jahre, dann reden wir über Beipasszettel.
Dann redet ihr über die Zollgröße von euren Rollatoren.
Oder? Ja, genau.
Ja, und welche Reichweite die Batterien haben, ne? Von den E-Rollatoren. Kann deiner auch selbstständig zur Ladestation fahren,
ne? Ich habe eine App für meinen Rollator.
Ich muss so updaten, das Ding, Mann. Da haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit, ja, bis wir uns über Antriebshilfen unterhalten müssen.
Ein Podcast könnt ihr ja trotzdem aufnehmen. Das ist das Wichtigste.
Da kleben uns auf einen elektrischen Rollstuhl vorne so ein Mikrofon drauf und fahren durch die Gegend, können dabei Podcasts. Geil. Das ist ein mobiles Sendstudio.
Aus der Intensivstation überhaupt kein Problem.
Stephen Hawkins 2.0.
Du bist ein Arsch.
Wow. Nein, er hat auch Carsten? Den Intellekt angespielt.
Sorry. Sorry, aber das mit der Intensivstation ist keine gute Idee, weil weißt du, wie viel ich ja schneiden muss, um das Piepsen von den Geräten rauszuschneiden? Mann, nee. Das ist nicht cool. Das machen wir besser nicht. Aber ja, was machen wir jetzt mit so einer angebrochenen Sendung?
Ja, aufhören oder weitermachen. Dazwischen ist nicht viel.
Gibt nicht viele Varianten, würde ich sagen. Machen wir weiter.
Wir können in unsere Zeitkapsel steigen zum Beispiel. Und mal so gucken, was denn dieser 23. März so historisch...
Brauchen wir einen Sound zukünftig für die Zeitkapsel? So einen Wiedererkennungssound?
Das wäre genau.
Warte, ich notiere Sound. Sound? Nicht das heilig, sondern...
Wir können ja mal für dieses Mal so reinstarten. Ab nächsten Mal dann besser.
Genau.
Ja, gehen wir von oben nach unten. Also ein paar interessante Sachen sind ja schon passiert heute.
Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ältesten Shit an.
Mit dem ältesten Shit?
Der älteste das heißt, Shit.
Du beamst uns ins Jahre 1766.
Pfiou. Dem ist so, 1766. In diesem Deutschland. Nein, es war gar nicht Deutschland, um Gottes Willen.
Nein, es war in Spanien.
Ah, hola.
Senior. Wer erinnert sich an den Madrider Hutaufstand?
Nein, ich habe noch den Kasseler Querdenkeraufstand mit Aluhüten im Gedächtnis, aber
Er ist keine 255 Jahre alt. Also heute vor 255 Jahre ist tatsächlich der Madrider Hutaufstand gegen den spanischen König Karl III. Ausgebrochen. Und zwar kam doch dieser Karl tatsächlich auf die Idee, breitkrempige Hüte und lange Mäntel durch den Minister, jetzt wird's interessant, Leopoldo de Gregorio, Marquis de Esquilache, verbieten zu lassen. Und daraufhin kam es zu einem Aufstand, an dem rund 50.000 Menschen teilgenommen haben. Ja, mit der Folge, dass der König fliehen musste, weil seine Truppen den Furor nicht haben kontrollieren können. Ja. De Esquilache übrigens wurde entlassen.
Das hat sowas von Deeskalation so ein bisschen, oder? So bringt der Name schon so mit sich.
Vielleicht kommt das daher.
Nein, auch wenn du einen leicht italienischen Zungenschlag beim Nachnamen rausgehauen hast.
Ja, aber sprich das mal auf Spanisch aus.
Ich spreche das gar nicht aus.
Esquilache. Entschuldige an alle Spanier und Italiener. Ich will hier niemanden verballhornen. Ich kann es einfach nicht besser.
Das Ganze erinnert mich so ein bisschen trotzdem an den Aluhutaufstand in Kassel. Weil es ist genauso nicht nachvollziehbar. Why?
Es hat etwas Skurriles, gell? Ja, als ich das gelesen habe, der Madrider Hutaufstand, dachte ich mir wirklich so, ernsthaft, Leute? Aber ja, klar, andere Zeiten, andere Sitten, andere Bedürfnisse.
Was ist eure ehrliche Meinung zu dem Kassel-Thema?
Da können wir die Frage hinten anstellen und ich löse sie später für 500.
Für 500?
Ja, Mann, für 500. Für 500 Querdenkmünzen. Nein.
Also noch passiert, nicht ganz so lange her. Ja, wenn du sagst, historisch vor nicht ganz 40 Jahren, sondern vor 39 Jahren, das fand ich auch sehr interessant, also knapp 40 Jahre her. Aber die Probleme, die wir heute sehen, sind ganz offensichtlich nicht brutal neu oder nicht nur neu, weil nämlich die Düsseldorfer Landesregierung hat vor 39 Jahren die Bürgerinitiative Ausländerstopp nicht zugelassen. Diese Initiative hätte getrennte Schulklassen für deutsche und Ausländerkinder bedeutet. Vor 40 Jahren gab's solche Themen schon. Hat mich gewowt.
Bin ich speechless, muss ich ehrlich sagen. Aber es scheint, dass es schon vor 40 Jahren, ja, wo in meiner einer grad so auf der Welt war, also mit 5 war ich da noch nicht so richtig in der Wahrnehmung dieser Themen, aber es ist doch shocking, dass es damals schon Leute gab, die wird es leider wahrscheinlich auch immer geben, die mit dem Finger auf andere zeigen, um zu sagen, mir geht's schlecht, weil und überhaupt, dass dann solche skurrilen Geschichten dabei rauskommen. Aha. Eigentlich ist gut, dass die Bürgerinitiative sich nicht durchgesetzt hat und die Landesregierung sich da auch behaupten konnte. Aber schon schräg, dass das halt immer wieder auftaucht. Liegt das im Naturell des Menschen? Ich weiß es nicht.
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, gewisse Grundprinzipien kriegst du aus dem Menschen nicht raus. Das ist Neid. Zum Beispiel, da wird der leider bei vielen größer, bei vielen kleiner, bei anderen kleiner geschrieben, aber der ist immer vorhanden. Und da wird es immer ein Fingerpointing geben. Das immer welche, die unzufrieden auf andere sind.
Guckt mal, ich habe gerade ein Bild in unseren Showtext gestellt. Das war nämlich die Frage, die ich mir gestellt habe, wer hat diese Bürgerinitiative wohl gestellt?
Ich hab
und ich bin nicht verwundert, gedacht. Ob das Ergebnis ist, über das Ergebnis.
Die NPD war es, okay, krass. Ich habe überlegt, ob NPD oder Republikaner, aber ich...
Na, Republikaner jetzt, waren, glaube ich, ein bisschen später, Phänomen. Ne? Nee, die gab es ja bloß im Süden.
Nur hier in Mainz, also hier in Mainz, Frankfurt und so gab es die, kann ich mich erinnern, in der Jugend waren
gab's die auch
präsent, ja. Also sie haben es über den Weißwurst-Äquator rausgeschafft.
Dann waren die Wurzeln hier in Bayern mit.
Das kann gut sein.
Schönhuber und Konsorten.
Wenn oh ja, 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 jetzt wo du sagst, der Schönhuber.
An der Stelle ein positiver Spin. Ich weiß gar nicht, ob es die Kneipe immer noch gibt. Heiko, wir waren doch mal im Flex in München.
Oh, ich erinnere mich dunkel dran an die Kopfschmerzen danach, aber wir waren auf jeden Fall flexen da, ja? Das war dieses rockige Ding, oder?
alternative Indie-Kellerkneipe.
Mhm. Ja, das war ziemlich cool.
Ja, zwischen Goetheplatz und Sendlinger Tor. Der Inhaber vom Flex ist der Sohn vom Schönhuber. Also das ist, der Apfel fällt manchmal doch ziemlich weit vom Stamm.
Könnte was mit einer latenten Protestbewegung zu tun haben. Aber ja. War das nicht die Nacht, wo wir gemeinsam im Hotelbett aufgewacht sind?
Nein.
War eine andere Nacht? Das war eine andere Nacht. Die Erinnerungen verschwimmen.
Das war der Abend, als wir mit Nasi erst gepflegt Burger essen
waren. Oh yeah! Grüße gehen raus an der Stelle an Nasi.
Grüße, schon lange nicht mehr gehört.
Das war die Nacht, wo ihr beide Väter geworden seid.
Gegenseitig, ja.
Eine der Nächte, Lukas, eine der Nächte. Ja, und eine der Nächte, wo eine zweite oder wo eine große Sternschnuppe am Himmel zu sehen war, um die Klammer für die History zuzumachen, war auch ein 23.3., nämlich 2001. Was da passiert, Lukas? Kannst du ja noch so, da warst du noch frühsichtig gewesen fast, oder?
4 Jahre alt. Da war ich, glaube ich, froh, dass ich auf Toilette selbstständig gehen konnte.
Deine Eltern waren froh, dir war das wurscht.
Mir war es wurscht, genau. Ich musste es ja eh nicht aufputzen. Nee, ja. Klär mich auf. Was war 2001?
Ja, 2001, da können wir jetzt über die Odyssee. Nein, machen wir nicht. Die Mir, sagt ihr sowas noch? Mir, M-I-R.
Gar nichts.
War eine.
Mein, dein, sein, unser, euer.
Ihr, genau, mir, ich, die. Mich, euch. Die Mir war eine relativ große Raumstation von den Russen, die sehr, sehr lange im Orbit um die Erde gekreist ist. Und lass mich kurz überlegen, zum ein paar Alterserscheinungen irgendwann mal hatte, hat es mal zwischendurch mal ein bisschen drin gebrannt und ging ja mir irgendwann nicht so gut, so dass sie dann 2001 am 23.3. in der Tat in die ewigen Mir-Gründe, in die ewigen Jagdgründe geschickt wurde und kontrolliert zum Absturz gebracht wurde und dann einfach in einem Feuerball verkühlt ist. Und lass mich mal kurz gucken, 1986 wurde
heißt aber, dass da keine Astronauten mit drin waren.
Doch.
Die hießen Kosmonauten, weil es waren ja Russen.
Ja, aber waren auch bei international irgendwann. Die haben ja auch andere hochgelassen. 104 Astronauten waren in der Zeit vom 20.02.86 bis April 2000 an Bord gewesen. 15 also Jahre.
Innerhalb von knapp 15 Jahren, genau.
Ja, und das war international. Und natürlich war keiner mehr an Bord, als sie das Ding haben abstürzen lassen. Ja, das wäre ein bisschen doof gewesen. Aber Mir war damals eine große Sache. Hat, war die, ich sag mal, die Grundsteinlegung, kann man auf Grundstein reden, im Weltall für die ISS auch. Also ohne die Erfahrungen, die auf der Mir gemacht wurden, hätte man die ISS nie bauen können. Und von daher schon erwähnenswert, ein Stück Technikhistorie eigentlich, was da verkühlt ist dann.
Hat die Mir wahrscheinlich auch einen Abstecher in die Flexbar dieses Weltraums gemacht.
Ja, die war sternhagelvoll so lange Zeit im Weltraum. gab's damals schon Memes, ne? Es gab lustige Radioshows dazu mit so einem russischen Slang-Typ, der mir erzählt hat, mir geht's gut. Nachdem das Ding ein paar Mal gebrannt hat, war das dann ein Running Gag, dass der Mir gut geht.
Also solange keine Astronauten ums Leben gekommen sind, kann man ja da gerne mal einen Witz drüber machen.
Alles gut.
Ja.
Das ist ganz normal, kommen. Dass man die irgendwann abschießt, Lukas. Die werden von Anfang an konzipiert, um irgendwann, ne?
Ja, aber lohnt es sich nicht, die Dinger wieder runterzuholen? Oder ist es überhaupt möglich, die?
Nein,
das ist die Frage.
Die haben keinen, was meinst du, warum diese Space Shuttle so eine, die Neigung hatten, wenn auch beim Start Kacheln abgefallen sind, bei der Rückkehr dann wieder zu explodieren, obwohl sie es nicht sollten. Ja, das ist alles nicht so einfach, okay. Wieder in den Orbit einzutreten, dann zu landen. Das wird alles ein bisschen heiß. Umso größer auch die Leistung von meinem ich bin der Fanboy, was ist dann von meinem Idol Elon Musk, ja, was er da immer wieder hinkriegt mit seinen komischen Raketen, die wiederverwendet werden. Das ist alles nicht so einfach, das aus dem Weltraum wieder zurück auf die Erde zu holen.
Vor allem nach 15 Jahren musst du dir auch vorstellen, ist das Zeug ja nichts mehr wert.
Ja.
Das ist technisch, es funktioniert zwar, aber es ist technisch komplett überholt schon.
Nicht mehr State of the Art.
Ich glaube, die Technik ist...
Das wäre wie, als würde ich jetzt meinen alten Walkman rausholen.
Ja, du wirst, ja, in der Tat, du wirst lachen. Die Space Shuttles sind mit, lass mich ruhigen, 286 oder
worden.
oder drei 86er Prozessoren betrieben worden. Und die NASA hat dann irgendwann mal auf eBay quasi alle von diesen Prozessoren weggekauft, weil sie die für ihr Raumfahrtprogramm gebraucht haben. Die wussten halt, das funktioniert, das geht, das ist erprobte Technik. Und wenn du überlegst, dass ein Space Shuttle mit so einer, in Anführungszeichen, minimalen Rechenleistung geflogen ist, in unseren Augen, zeigt aber auch davon, wie gut der Code war, den sie da betrieben haben. Muss man einfach mal so sehen. Weil der war einfach performant. Aber meistens ist es so, wenn die Dinge ins Weltraum geschossen werden oder wurden, dann ist es theoretisch schon veraltete Technik. Aber sie funktioniert halt. Also sie werden nie den neuesten Prozessor da hochschießen. Das wird nicht stattfinden.
Ist halt immer die Frage, was Sinn und Zweck von so einem Projekt ist, ne? Wenn du halt einfach nur
das Daten sammeln performt.
Möchtest. Ja, dass es funktioniert.
Und das ist der Zweck.
Wenn so eine Sonde 10 Jahre zu irgendeinem Forschungsding, sie Meteor unterwegs ist, dann muss es funktionieren.
Kann man ja auch mit den heutigen Autos vergleichen. Je mehr Elektrik drin ist, desto anfälliger und mehr Fehler kommen im Endeffekt raus, wie wenn ich einen alten Volvo oder einen alten Opel Kadett dahin schicke. Ja. Der läuft halt.
Der läuft, genau, der läuft.
Ja.
So schaut's aus. An der Stelle, ja, wir gratulieren allen Ottos, Eberhards, Rebeccas, Meerbots und Torbios heute. Die haben nämlich einen Namenstag.
Vor allem den Torbios.
Der Torbio, ne? Wer kennt ihn nicht? Der gemeine Torbio. Alles Gute. Denn wir haben heute den heiligen Sankt Otto. Steht für für den alten Spruch, weht kalter Wind am Otto-Tag, das Wild noch 4 Wochen eicheln mag. Punkt. Ach, der Witz war genauso schlecht wie der zweite Teil von Prinz von Zamunda. Ich muss es einfach sagen.
Dafür war die Überleitung gut, ja.
Ja, ich hab auch jahrelang geübt dafür. Tage, nicht jahrelang.
Du hast dir den tatsächlich gegönnt.
Du erinnerst dich, ich war ja ganz euphorisch, als ich die Vorschau gesehen habe, beziehungsweise gesehen habe, dass der jetzt verfügbar ist bei Amazon Prime. Und habe mich...
Ja. Ja, warte mal kurz, Heiko, an der Stelle, du Lukas.
Oh ja,
kennst du den Prinz von Zamunda, den Film?
Ich trau mich schon gar nicht mehr zu fragen, weil gefühlt jedes Thema, über das ihr redet, ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist tatsächlich der Generationsunterschied. Nee.
Siehst du, Heiko, this was my concern.
You are right, Carsten. I'm sorry.
Ja? Prinzenrolle zum Essen, ist es ein Gemüse? Was?
Nein, fangen wir anders an. Kennst du Eddie Murphy?
Ja.
Okay. Und Eddie Murphy hat Ende der 80er, ich weiß gar nicht, wann der Prinz von der Zimmer 1 kam. Weil wir fragen
red weiter, Internet. Ich schaue nach.
Du schaust nach, also das ist doch super, das ist Arbeitszeitung, so mag ich das. Erster Teil Prinz von Zamunda, ich würde mal sagen Ende 80er kam da raus. Ein afrikanischer Prinz.
1988.
Das ist gar nicht so schlecht, Ende der 80er. Ein afrikanischer Prinz kommt nach oder möchte nicht verheiratet werden, die alte Story, möchte seine eigene Liebe finden, geht aus seinem behüteten afrikanischen Palast ins Queens. Und damals war Queens in New York, glaube ich, schon ein richtiges Drecksloch gewesen. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Einfache Story, er findet seine Liebe und nimmt die da mit und war es damals schon sehr flacher Humor, aber Eddie Murphy war damals einfach ein begnadeter Comedian, hat ganz viele Rollen selbst, also doppelt besetzt quasi mit sich selbst und sich selbst und das war für die damaligen Zeiten nicht so schlecht gewesen. Und ich hatte immer noch so meinen jugendlichen Impact oder kindlichen Impact zu dem Film im Kopf gehabt, als ich gesehen habe, oh cool, zweiter Teil, mit meiner Frau erzählt, guck mal, es gibt den zweiten Teil von Prinz von Zamunda und Christine auch, super, gucken wir uns an. Antonia davon erzählt, also meine Tochter, wir haben extra den ersten Teil nochmal mit ihr geguckt und sie fand ihn super witzig und der war eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen.
Oh, und darf ich kurz?
Ja.
Wenn du sagst, du hast ihn gerade gesehen, dann erinnerst du dich auch bestimmt an seinen Lakai Aufpasser. Begleiter, der mit ihm da dem als Aufpasser zur Seite gestellt wurde. Weißt du, wer das ist? Ich habe gerade ein Bild ins Ding gestellt. Guck mal.
Ja, genau, der Rechte. Ja,
ja, der Rechte. Und wer ist das?
Ich komme nicht auf den Namen.
Mich hat es jetzt auch ziemlich gewowt beim Recherchieren. Wesley Snipes.
Fucking hell, der spielt auch eine Doppelrolle.
Wesley Snipes, ja, bekannt aus ähnlichen Filmen wie Blade.
Und
nochmal Blade und
ein paar andere Actionfilme. Waren noch ein paar andere Actionfilme, die gar nicht so schlecht waren eigentlich.
Das heißt, das ist jetzt ein kleines Remake von dem eigentlichen Film 1988.
Das ist halt der zweite Teil.
Okay. Genau. Und ist wieder die Erkenntnis, manchmal musst du keinen zweiten Teil machen. Da solltest du keinen zweiten Teil machen.
Allen Dingen, glaube ich, hat es die Karriere auch nicht sonderlich gut gemeint mit Herrn Murphy, oder? Wenn ich das richtig.
Ich glaube, der hat sich so ein paar Fauxpas geleistet. Ja, er hatte zwischendurch auch mal schlechte Presse. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt ja Menschen oder Schauspieler, die altern gut. Ja, und Eddie Murphy gehörte leider nicht dazu.
Es war halt auch die Zeit und der Humor. Gott, Lukas, du bist mal kurz raus. Erinnerst dich an so Sachen wie Police Academy zum Beispiel?
Cringe hoch 10 im Nachhinein.
Ich habe bei den ersten vier Teilen mich tot gelacht. Ich habe dem Kinostart entgegengefiebert.
Du hast recht.
Das ist ein Humor, den kannst du heute nicht mehr ertragen.
Genau, und so ist der zweite Teil halt auch. Und es war so unangenehm. Es war unangenehm zum Angucken. Ich habe nach der Hälfte des Filmes, habe ich mir gedacht, ich möchte Antonio nicht die Illusion rauben. Und ich habe den Raum verlassen.
Die ersten Teile, die übertreffen immer alles. Also man freut
sich. Ja, aber wir reden hier.
Ersten Teil freut man sich immer.
Lukas, aber wir reden hier nicht von Matrix 1 und Matrix 2 und 3 sind dann kommen nicht mehr an das Original ran. Sondern es ist halt einfach hier jemand, der offensichtlich in über 20 Jahren keine Lernkurve gezeigt hat.
Zahn
der Zeit oder ja genau, Zoten.
Das
ist ein Unterschied. Boah, ja.
Es ist einfach unangenehm, sich das anzugucken. Zwei, drei Lacher waren echt okay, aber die rechtfertigen die schlechten Zoten da einfach mal gar nicht.
Also ihr könnt es nicht empfehlen.
Nein, ich revidiere ja nur ungern Empfehlungen, die ich gegeben habe, aber an der Stelle lasst die Finger vom neuen Zamunda-Prinzen, tut's euch nicht an.
Gegenthese, hier bei Goggle steht bei Prinz aus Zamunda 2, dieser Film gefiel 80% der Nutzer. So, was haben wir noch?
Ich bin speechless, was dieser Goggle alles so nicht kann. Unglaublich. Aber okay, positiver Twist.
Muss aber auch nicht heißen, dass dieser Gockel immer recht hat. Also.
Ja, per se mal not. Nein.
Na, er repräsentiert ja nur 80% der Nutzer in diesem Fall.
Abschließend zu der Zamunda-Thematik. Wesley Snipes ist wesentlich besser gealtert als Eddie Murphy.
muss ich schon mal sagen. Wesley Snipes ist eine Maschine. Eigentlich ist der super.
Ich mag den, aber ich hab den da gar nicht in den Kontext gebracht. Das ist echt toll.
Nein, wie auch. Den kannte damals wahrscheinlich keiner. Und ich glaube, ist der nicht auch bei Indiana von Cleveland dabei?
Ja.
Ich glaube, ist er bei mir auf dem Radar aufgetaucht.
Weil ich habe irgendeinen Baseballfilm gesehen, wo ich an dich denken musste, Carsten. Da reden wir nachher nochmal kurz drüber.
Ich glaube, ich muss mir mal junge Unterstützung für den Podcast hier holen, mit dem ich mich dann drüber aufregen kann, dass man nichts versteht. Welcome.
Ich hab vielleicht noch so Auszüge, ich habe hier noch VHS-Tapes liegen. Ja? Die kannst du durcharbeiten, Lukas, und dann darfst du wieder mitreden.
brauche ich noch ein paar Tage Urlaub.
Du, das ist halt, weißt du, die junge Generation, Carsten, die scrollt durch Netflix, guckt auf Erscheinungsdatum 1988. Ach nee, so einen alten Scheiß gucke ich mir nicht an.
Ist wirklich so, ja, gebe ich dir recht, vollkommen recht.
Und wie waren meine letzten Filmempfehlungen aus? Also wir waren jetzt nicht ganz so alt gewesen.
Mega. Aber alleine hätte ich es mir auch nicht reingezogen.
Wo sollst du auch wissen? Ja? Das ist,
manchmal braucht man halt den externen Input, ne?
Ja, in die eine wie in die andere Richtung. Ich bin genauso offen für Input von der Stimme der Jugend. Ja, so ist ja nicht so. Und lassen wir aber das Filmthema einfach mal damit beiseite. Die Schokoladenseite des Lebens, ja, wollte ich schon fast sagen.
Ja, das musst du mir jetzt erklären, weil da habe ich ja recht wenig Verständnis bisher, aber überzeug mir.
Ich überzeug dir gerne. Um was geht's? Es geht um die Jokolade. Das ist die Schokolade von Joko Winterscheid. Für die da draußen, die nicht wissen, wer Joko Winterscheid ist, Spaß. Also Joko hat eine Schokolade gemacht. Oder der Plan von Joko war, ein lustiges Produkt machen. Joko ist ja sehr umtriebig, was Startups und Investments angeht und was ich sehr, sehr cool finde. Auch wenn er öfters mal auf die Schnauze gefallen ist mit bedruckten Socken und keine Ahnung, was er da schon alles ausprobiert hat. Ist auf jeden Fall interessant, sich das zwischendurch mal anzugucken, was er da so treibt. Und sein aktuelles Projekt ist die Jokolade. Ansatz war ja,
eins seiner. Ich glaube, der ist auch ein Tausendsasser, oder?
Ja, das ist sein neuestes fertiges Projekt, um okay. das so zu sagen. Ne? Also wo man halt auch drüber reden kann und was jetzt einfach proved ist. Er hat es immer so ein bisschen zwischendurch mal angeteasert, ein paar Sachen rausgelassen, dass er was Lustiges machen wollte, was die Leute auf jeden Fall mögen und wo er selbst happy mit ist. Und da war Schokolade einfach, also eine gute Schokolade, so sein Ansatz. Und das Ganze kombiniert mit seinem Namen, Jokolade, ist ja lustig. Und so ist er in das Projekt reingegangen. Dann hat er wohl auf, ich glaube, es war auch auf Netflix irgendeine Doku gesehen, den Namen habe ich mir leider nicht gemerkt, wo es so eine Miniserien-Doku, wo es auch um teilweise um die Ausbeutung oder nicht faire Bezahlung von den Kakaobauern ging. Und er war so geschockt davon, dass er das ganze Projekt umgeworfen hat und hat der Jokolade dann den 100% Nachhaltigkeitsstempel aufgedrückt. Und zwar nicht nur nachhaltig für die, also in alle Richtungen. Ja, das einzige Nachhaltige, wo er nicht drumherum kam bei der ganzen Geschichte, war die Alufolie, die musste aus lebensmitteltechnisch und Gesetzgebungsgründen verwenden. Ansonsten ist seine Schokolade jetzt Fairtrade in alle Richtungen. Die Kakaobauern kriegen auch das, was ihnen zusteht, und. Also er hat alle Register gezogen, um sich da aus keiner Sicht oder aus keiner Richtung angreifbar zu machen und einfach auch sicherzustellen, dass alle davon, dass das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist, bis hin zum letzten Kakaobauer irgendwo weit weg, die sonst bei den Großkonzernen wie Milka und Co. nämlich ziemlich in die Röhre gucken. Das ist ein ziemliches Drama, was da passiert, ohne da jetzt zu politisch werden zu wollen. Aber es gibt einen Grund, warum die Jokolade, die es in vier Geschmacksrichtungen gibt. Carsten, ich schicke dir die Links dazu noch zu den vier Geschmacksrichtungen. Ich kriege die ganzen Geschmäcker gar nicht mehr mit zusammen, denn die sind so komplex und so geil. Willst du eigentlich alle haben?
Eine dunkle, eine helle Vollmilch und eine weiße
zwei,
und irgendwas anderes?
Zwei Vollmilch, eine helle und eine dunkle. Also eine weiße, eine Zartbitter oder Herrenschokolade, würde man sagen, und zwei Vollmilch.
Aber allein die Zutaten zergehen dir auf der Zunge. Also das ist schon
brutal,
sehr
brutal.
Foodporn.
Das ist Foodporn. Das ist echt der Geschmacks- und Foodporn. Und die Weiße, bei der Weißen kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, dass Baiser mit drin ist. Super crunchy, super lecker. Eine Variante ist mit karamellisierten Nüssen und Banane und hast du nicht gesehen. Ich krieg die Zutaten gar nicht mal alle zusammen, aber ich komme aus dem Schwärmen auch nicht raus. Das ist die beste Schokolade, die ich je gegessen habe, muss ich sagen. Ich habe noch nie so ein komplexes Schoko-Geschmackserlebnis im Mund gehabt. Das war oder ist echt Bombe. Da hat er einfach hart abgeliefert. Das ganze Produkt ist mega gut aufgemacht. Es ist, ich wollte schon sagen, jede Tafel ist handsigniert. Nein, das natürlich nicht. Aber du merkst einfach, dass da ganz viel Liebe im Detail drin steckt. Das sind 150 Gramm Tafeln übrigens, keine 100 Gramm Tafeln, also ein bisschen dicker. Tafelpreis 2,70 € ungefähr. Ja, im Shop kannst du auch online oder bei Rewe oder Edeka, glaube ich, kaufen. Und ist natürlich ein bisschen teurer als jetzt eine Milka-Tafel, aber das
man
Geld
sich
kommt
auch
halt
nicht
auch
jeden
da.
Tag eine Tafel Schokolade.
Na,
sollte man nicht,
ja. Nein, das ist klar im Preisvergleich 100 Gramm Milka 99 Cent, 150 Gramm Jokolade 2,70 € ist natürlich schon ein bisschen teurer, aber dafür kann man auch sicher sein, dass bei der Jokolade auch alle Beteiligten da ihr Oberes von haben und man kann relativ sicher sein, dass Joko selbst sich nicht daran ultra bereichert. Er soll auch was dran verdienen, vollkommen okay. ist ein tolles Projekt, ich kann ich nur empfehlen. Meine Favorites sind Nummer 1 und Nummer 4, die helle und die dunkle. Die sind auf jeden Fall, da bin ich Die Hard Fan von. Die zwei Vollmilch-Varianten sind auch super lecker. Hängen alles ab, was von Milka und Sarotti und was wem auch immer kommt. muss ich einfach sagen. Ganz großes Kino, Joko Winterscheid, danke für diese Schokolade an der Stelle. Und die ist einfach jeden Cent wert. Jetzt
machen wir den Werbeblock voll. Die heißen tatsächlich Jokolade Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Zu kaufen gibt's die, so wie ich das sehe, exklusiv bei Rewe. Also wer sucht, wird bei Rewe fündig. So, und jetzt hier noch der Geschmacksdurchlauf. Jokolade Nummer 1. Weiße Schokolade, die durch karamellisierte Haselnusskerne, Kaffeekeksstücke und Baiser übersetzt ist. Bla bla bla. Jokolade Nummer 1 mit Haselnuss und Kaffeekeks. Jokolade Nummer 2. Milchschokolade, getrocknete Bananenstücke, Karamell und Keksstücke. Jokolade Nummer 3. Toffee und mit den Kaffeekeksstücken, da hat das. Jokolade Nummer 3 hat Toffee und Kaffeekeksstücke, umhüllt von zarter Milchschokolade. Und die Nummer 4, die du vorhin geteasert hast, ist eine dunkle Schokolade, gepaart mit einer Birnenzubereitung, Brownie-Stücken und karamellisierten Mandelstücken. Ist tatsächlich eigentlich relativ basic gemacht von der Verpackung her. Unterschiedliche Farben, die Nummern sind drauf und ansonsten steht bloß Jokolade drauf. Ich finde
die Kombi allein schon mega.
Sehr, sehr reduziert.
Das ist ein
Fußball. Und hört sich, also ist halt keine reine Milchschokolade, sondern
das ist Beyond-Schokolade.
Ist schon ein bisschen aufwendiger. Und wenn es jetzt nachhaltig ist, auch noch, 2,79 steht hier als Preis. Also, ja. Zahlst einen Euro mehr als für eine vergleichbare andere, aber why not try?
Ist auf jeden Fall jeden Cent wert und es ist auf jeden Fall wert, das mal zu probieren. Und was wollte ich denn noch sagen? Ah genau, die sind auch nicht, das finde ich auch ziemlich cool, die sind nicht wie normale Schokoladen in diese kleinen Stückchen schon vorunterteilt, sondern du hast so längliche. Eine längliche Einteilung und auf jedem Rippchen steht dann auch nochmal Jokolade gepresst drauf. Das ist ziemlich nice. Das ist auch die richtige Portionsgröße in meinen Augen, ja, weil mit den kleinen Fotodingern kannst du eh nichts anfangen. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Bevor ich den Gedanken vergesse, ja, und um die für mich die Klammer zuzumachen, Jokolade in Schokolade ist in der Schokoladenthematik das gleiche wie die 11 Reben des Uli Hoeneß in der Podcast-Geschichte. Das ist nämlich Beyond. Das ist einfach okay. Mehr. Danke.
Dann an der Stelle der Teaser, wir haben Dienstag, den 23. Wenn wir jetzt lang genug aufnehmen, dann ist vielleicht die neue Folge schon in unserem Podcatchern, Heiko. Die kommt nämlich diesen Mittwoch raus.
Wie soll ich denn da schlafen, Carsten?
Gar nicht.
Druck.
Lukas, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen.
Alles gut, ich bin dir ins Wort gefallen. Nee, was ich so, der erste Gedanke, als ich die Schokoladenverpackung gesehen habe, ist wirklich, hat mich an meine Kindheit erinnert. Das kann ich mal von meiner Kindheit erzählen. Da werdet ihr drüber lachen. Charlie und die Schokoladenfabrik und das goldene Ticket.
Okay.
Carsten, von was redet er?
Ich habe den mal angefangen, aber der war mir dann zu beyond. Ich habe den nie durchgeguckt.
Mit Johnny Depp, also wirklich, es ist mein Lieblingsschauspieler. Ja. Der spielt diesen Part mal wieder so gut in diesem, da gibt's ja glaube ich auch zwei Teile und ich habe den neuen mehr als einmal angeschaut und der ist einfach wirklich, der hat meine Kindheit geprägt. Ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn. Ja. Und die Verpackung von der Schokolade hat mich so im ersten Schritt so an diese Willy Wonka-Schokolade erinnert, mit dem goldenen Ticket, und dann kam mir direkt ein Grinsen. Also ich werde auf jeden Fall die Tage mal beim Rewe vorbeischauen und einen fetten Instagram-Post raushauen. Jawohl.
Dann sag auch deinen Instagram Handle, sonst findet's ja keiner.
Wie bitte?
Jetzt musst du dein Instagram-Handle natürlich hinterherhauen, sonst findet's ja keiner, deinen Jokolade-Post.
LKS_BM. Neuer Account,
unterstrich
wenig Abonnenten, viel Content, viel Bullshit. Yep, das bin ich.
hört sich
vertraut Lukas an. Hat sich gerade als neuer Instagram-Beauftragter bei uns gemeldet, habe ich gehört.
Ja, das habt ihr schon mal versucht.
Lukas startet den Influencer-Wahnsinn quasi.
Der Influencer, Oh, Chapeau, lieber Carsten, Chapeau.
Also eure Überleitungen sind heute echt Gold wert.
Wie abgesprochen, ne? Dabei haben wir es gar nicht abgesprochen. Unglaublich. Wir werden immer besser. Aber Lukas, umso besser ist, dass wir dich dafür heute hier haben, denn das sind ja mehr so die jungen Themen, ne?
Ihr macht euch älter, denn, als ihr seid.
Na, wir probieren ja immer am Puls der Zeit zu bleiben, weil manchmal ist es nicht so einfach. Aber wir können den Carsten ja mal fragen, ob er weiß, wer Gewitter im Kopf ist.
Natürlich nein. Honig im Kopf hätte ich jetzt noch assoziieren können, aber...
Guter Film. Ja, heute haben wir es mit Filmen und Serien, ne?
Ja, kenne ja sonst nichts anscheinend. Was ist denn das jetzt hier mit Influencern?
Gewitter im Kopf. Also ich muss auch sagen, ich bin nicht zu 100% im Bilde. Ich kenne die Jungs, also das ist im Groben mal gesagt, das ist ein YouTube-Channel. Das geht primär um eine Person, der ist Tourette erkrankt und ist durch eine Fernsehsendung. Okay. Genau, das ist durch eine, der ist durch eine Fernsehsendung, ich glaube, es lief auf RTL, ist der bekannt geworden, wo er ganz offen über seine Krankheit gesprochen hat. Also da gab es halt eine Reportage und RTL hat den im Leben begleitet und ja, wie man es so kennt bei Tourette-Kranken, hat auch er das ein oder andere Schimpfwort in ungünstigen Situationen von sich gegeben. Und dann haben sich halt ein, zwei Kumpels von diesem Tourette-kranken Jungen, der müsste so ungefähr meinem Alter sein, so Anfang 20, Mitte 20, haben die sich gedacht, ach komm, ja, das kam so gut an, wir haben so gutes Feedback bekommen, dass er so offen mit dieser Krankheit umgeht, lass uns doch einfach mal einen YouTube-Channel aufmachen. Und das ist dann ja schon durch die Decke gegangen, richtig geboomt. Die haben ganz, ganz viele verschiedene Videos gedreht, auch mit den Eltern zusammen, wo sie halt einfach ganz offen mit der Krankheit umgehen und wo, sag ich mal, auch immer ein Stück weit ein sehr, sehr großer Humorfaktor gegeben ist. Und das kam halt so gut bei den Zuschauern an. Und jetzt haben sie sich, meiner Meinung nach, großes Eigentor geschossen, was ich so tatsächlich nicht von ihnen erwartet hätte. Also ich gebe da jetzt auch mal meinen Senf dazu. Monte hat sich darüber auch schon geäußert. Ja, vielleicht willst du weitermachen, Heiko. Also das mal zum Groben und Ganzen, zu Gewitter im Kopf.
Als Profi für YouTube-Gossip, oder was?
Ja, du kennst dich in vielen Themen, kennst du dich besser aus als
ich. Ja, YouTube, so ein bisschen vielleicht. Ja, also Gewitter im Kopf. Lukas hat es schon richtig dargestellt, ist quasi ein sehr gut gehender oder sehr gut gerateter YouTube-Channel von Tim und seinem Jabbo, die alle möglichen Alltagssituationen durchlebt haben und jede Situation kriegt natürlich einen gewissen Charme, wenn da ein Tourette-erkrankter Junge mit dabei ist, muss man einfach sagen. Die haben sehr damit gespielt, mit diesem Effekt, der sich da ergibt, und das ganze Thema ist ultra viral gegangen. Alle Influencer, YouTube und Twitch-Streamer-Größen haben Kooperationen mit den Jungs gemacht und das war alles sehr real, sehr, sehr bodenständig und hat einen sehr reellen und nicht gefakten Eindruck gemacht. Jetzt kam es dazu, dass eben dieser Tim von Gewitter im Kopf alle seine Bilder und Posts auf Haupt- und Nebenkanal, scheinbar brauchen wir jetzt mittlerweile zwei Kanäle, um da real zu sein, gelöscht hat. Und es kam dann nach ein paar, die ganze Welt hat sich schon gefragt, was ist denn da los? Ist da Gewitter im Kopf? Oder weil machst du ja einfach nicht so, wenn du keine Ahnung wie viel 10.000, 100.000 Follower hast. Und dann kam nur ein Bild irgendwie mit du fehlst mir, wir vermissen dich, irgendwie so ein Trigger, sag ich
Hintergrund.
Mal. Ja, und keiner wusste, sie haben es eine ganze Zeit nicht aufgelöst, keiner wusste, was los ist, ist da einer gestorben, whatever. Und dann hat sich dann scheibchenweise rausgestellt, dass es halt eine Promo, ein Promo-Move war, den dann die Betreibenden als, naja, der Tod vom Großvater, und dem wurde ein Song gewidmet, aber ist gar keine Promotion und wollten wir gar nicht, war eine spontane Reaktion. Ja, du hast nicht spontan, keine Ahnung, 400 Posts in, na, das ist keine spontane Reaktion.
Also die haben halt, sag ich mal, versucht, die größtmögliche Reichweite zu generieren, um die Fans da wirklich im Dunkeln tappen zu lassen, zu teasern, mit einem Thema, was einfach moralisch verwerflich ist. Also meiner Meinung nach ist es unterste Schublade mit so einem Thema.
Reichweite
zu gewinnen und daraus einen Kommerz zu machen.
Ja, das ist verwerflich, ja.
Ja, ja. Und ja, das ja, sieht man ja auch nicht zum ersten Mal in dieser YouTube-Serie, in dieser YouTube-Szene.
Das ist sehr unschön, das ist richtig. Da sind schon mehrere, dachten, sie sind schlauer als andere, beziehungsweise sei es die Thematik, oh, ich bin auf einmal schwul und feiere da mein Coming Out und alle so, hey und nee, war doch nur gefaked und ich habe es nur im Dezember für Kriegs gemacht, ja, weil da die TPM, quasi die Ratio, wie viel Geld ich für Werbeeinblendung kriege, dann einfach höher ist. Oder. Es ist ein bisschen schade, denn das Duo war eigentlich echt, also unterhaltsam und authentisch. Danke, das Wort habe ich gesucht. War sehr authentisch gewesen. Und es ist sehr, sehr schade einfach, dass selbst die Jungs scheinbar von irgendeinem Pseudo-Manager, Strippenzieher dazu geschoben wurden oder das gemeinsam ausgeheckt haben, so mit ihren, kann man schon sagen, Fans zu spielen und das so aufzubauen. Also es ist einfach nicht schön. Das hat einen harten, bitteren Geschmack hinterlassen, so dass auch diese ganzen Meinungsblogger und Meinungsinfluencer und YouTuber und Streamer da auch hart draufgesprungen sind und das natürlich in die Luft zerrissen haben, zu Recht. Das ist unterste Schublade, so eine Nummer abzuziehen, das geht gar nicht und das ist eigentlich echt schade, weil die Jungs echt authentisch und gut rüberkamen und es ist sehr, 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 ja, es ist einfach schade, ja. Dass wenn ich sehe, meine Tochter entwickelt sich ja, kannst du ja auch schlecht fernhalten, natürlich auch von Dingen wie Twitch und YouTube, kommt sie automatisch mit in Berührung und wenn ich sehe, wie schräg da manche von den Kinder-YouTubern oder Influencern sind, das ist einfach saublöd, wenn die Leute so mit den Gefühlen ihrer Fans spielen. Das ist nicht schön.
Ja, aber was haben die sich vielleicht dabei ganz gedacht? Gut. Du, dann haben die ihren ersten Nackenschlag schon in jungen Jahren und gehen vielleicht kritischer dem ganzen Thema entgegen.
Könnte sein, ja. Ja, das ist halt immer die Frage der Wahrnehmung und ob das dann die einzelnen Themenbubbles sich gegenseitig durchdringen, ja.
Das ist ja auch eine Frage. Das war doch von Anfang an klar, dass das eigentlich nicht in die Hose geht. Oder dass das, sag ich mal.
Diese Aktion jetzt. Du meinst ja, also einen guten, relevanten Stream-YouTube-Kanal zu betreiben und den dann letztendlich dann doch in Bibis Beauty-Einkaufspalast verwandeln zu wollen.
Das ist ein gutes Thema. Im Übrigen, Bibi lässt sich die Brüste machen, habe ich gehört.
Alle beide
Bibis,
nur eine.
Ja, nee, das Geld lang für beide, hat sie gesagt. Ne? Jetzt nach zwei Kindern, dann müssen die Brüste gemacht werden. Sonst geht es ja nicht Bibi mehr mit den Influencern. Ja,
ja. 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 Ja, jetzt können wir die Brücke zu Frau Paltrow schlagen und Kerzen mit Piep-Geruch und okay. There's money in everything.
Ja, diese Influencer, ja, ist einfach ein bisschen, das sind so die Schattenseiten davon. Und ob das,
ich höre es ja bei euch durch, das ist einfach eine gnadenlose Enttäuschung. Ihr denkt, ihr seid da einem ernst gemeinten, ernsthaften und ja tatsächlich auch relevanten Thema, ich sage es mal, auf der Spur oder verfolgt ihr aus Interesse. Und dann stellt sich raus, dass das genauso ein Marketing-Blub ist wie, oder Marketing-Beschiss vielleicht sogar, wie auf vielen anderen Themenkanälen auch.
Ja, es ist, ich war jetzt auch kein Hardcore-Fan, ich habe die halt auch wahrgenommen als real. Ja, es war den Content, den sie gemacht haben, der hat mich unterhalten und dann ist es schon okay. So weit unterhalten, dass ich den Adblock für gewisse Kanäle auch ausmache, ja, und den ihr Hack schon gönnen. Ist einfach schade, dass da vermeintlich ein Promo-Move einfach die Credibility einfach komplett kaputt gemacht wird. Das ist einfach nicht schön.
Man sieht halt einfach bei vielen anderen YouTubern, dass es auch ohne so einen Scheiß geht. Ja. Es muss nicht immer möglichst viel Geld rausgeprügelt werden, sondern es geht auch
einfach. Warum nicht?
Ja, weil es in die Hose gehen kann. Siehe dieses Beispiel. Es ist nicht immer gut, möglichst viel Geld zu machen. Das geht auch ohne.
Die Frage ist ja wirklich, wie, aber na klar, ich meine, sie haben mitgespielt und sie haben immer noch ein Mitsprache- oder ein Interventionsrecht. Ich frage mich da halt wirklich, das wäre ja nicht deren Idee gewesen sein. Das, das ist ja ganz sicher auf irgendeinem Agenturtisch entwickelt und konzipiert worden. Da kann man dann mitspielen oder nicht. Dann ist es eine Frage, wie sehr stehst du selber im Leben oder wie tief bist du in dem ganzen Business Beziehungen involviert oder vielleicht, es gibt ja auch genug Leute, die wollen bloß ihren Content produzieren, sich um den ganzen Schmuh drumherum nicht kümmern.
Ja.
Und vertraut ihr Manager und der, aber natürlich darfst du letztendlich niemanden da aus der Verantwortung rausnehmen, wenn sie aktiv mitgemacht haben.
Das die Entscheidung musst du immer selber tragen. Noch
vor allem dann, dass natürlich, wenn die Verhältnismäßigkeit der Reaktion dann. Natürlich haben viele Fans oder Follower nachgefragt, Kommentare geschrieben und gefragt, ist es ein Promo-Move, ist das, was steckt dahinter? Ernsthafte Anteilnahme. Und sobald es wohl unangenehm wurde mit der Fragereihe, sind auch sehr viele Fragen und Kommentare verschwunden, also gelöscht worden. Und dann hat es angefangen, dass kleinere YouTuber Streamer das Thema angesprochen haben. Die sind dann auch quasi gelöscht worden. Dann wurde die Sache.
Wie kann man kleinere viral. YouTuber löschen?
Also die Fragen der wenn da hat ein
okay. Also der Dialog wurde halt
Blogger, der Dialog wurde einfach wegmoderiert, gelöscht, was auch immer. Und
teilweise wurden dann Fragen einfach nur mit einem Herz oder so kommentiert, ne?
Die positiven Sachen wurden mit dem Herz kommentiert. Ja, ich wollte jetzt gar nicht so ins Detail gehen.
Ja.
Der Fun Fact dahinter ist, je einflussreicher die fragenden Influencer waren, umso größer wurde dann das Feedback oder das Engagement, da doch vielleicht Licht ins Dunkel zu bringen, bis hin zu ein Montana-Projekt, der mit Sicherheit die größte Licht- und Schattengestalt momentan im deutschen Streamer- und YouTuber-Business ist.
Werde ich in diesem Leben nicht verstehen, brauche ich aber auch nicht.
Brauchst du nicht. Er versteht dich auch nicht, hat er gesagt, Carsten. Alles gut.
Ja. Er mag dich zwar, aber er versteht dich nicht.
Genau, das übersteigt sein Intellekt. Nein, der hat das Thema dann auch mal einfach hochgeholt und dann haben die Jungs da von Gewitter im Kopf in dem Livestream, wo Monte das quasi dann auch angesprochen hat und dann der hat die Monte-Armee, keine Ahnung, wie viele 10.000 Leute dem jedes Mal zugucken, dann haben die Gewitter im Kopf heute versucht, ihn direkt anzurufen, um das klarzustellen, wo dann Monte keinen Bock drauf hat und hat es halt erstmal abgewatscht. Und so hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Es ist aber sehr, sehr schade, dass die einfachen Fans und Follower, die ja den Erfolg von so einem Kanal dann am Ende vom Tag ausmachen, dass die halt behandelt werden wie der letzte Dreck und erst reagiert wird, wenn einflussreiche Menschen, in Anführungszeichen, sich dem Thema annehmen.
Das ist doch ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Natürlich. Aber es ist im Mikrokosmos der Influencer.
Ja, aber es ist nichts anderes als in der awkward. Großen also Politik.
Ja, sicher.
Da, bevor Angela nicht einsteigt, passiert da auch nichts, ne?
Ja,
Kopie, jeder vor sich hin.
Aber allein kannst du ja immer ziehen. Ja.
Let's not go politics.
Nein. Das soll auch gar nicht so. Ne? Gar nicht so negativ dann jetzt. Oder sollen sie gar nicht so weit runterziehen oder beschäftigen. Denn Influencer haben ja auch ab und zu mal einen positiven Impact, ja, nicht nur für ihre Eigenmarken, die sie versuchen zu verkaufen, sondern ein Hype, der jetzt auch wieder entstanden ist, sind Trading Card Games, die also nicht als Game ein Revival erleben, sondern eher die
analogen Sammelkartspiele.
Die analogen Sammelkartspiele, ja, wie Pokémon und Co.
Haben das Revival, so einen guten Impact hat, kann ich, also weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich zu dem Thema stehe. Sorry, dass ich dich unterbreche.
Es wird auf jeden Fall mal wieder hochgeholt. Natürlich sorgt's für ein theoretisch Wertsteigerung von diversen Karten, die da so in den Packs mit drin sind. Ob das als Geldanlage zu empfehlen ist, möchte ich jetzt mal bezweifeln.
Ja, aber du bist schon wieder Meta. Also okay, ich kann soweit folgen, dass es für in den USA ist, glaube ich, Baseballkarten eine richtige Wertanlage. Das gleiche gilt auch für Spiele Pokémon zum Beispiel etc.
Genau,
Pokémon ist, glaube ich, so das Prominente. Ist mir noch nie untergekommen, aber gibt es tatsächlich auch als, das ist kein Kartenspiel, sondern das ist eher, wie hieß dieses Spiel, wo wir dann, du hattest den Audi A3 und ich habe den Ferrari XY, ich wähle KMH.
Wie hieß denn das? Quartett, oder?
Quartett, ja, ja, ja. Nee, ja. so kannst du dir das nicht vorstellen.
Halt so, also so in Richtung Kartenspiel, ne?
Da geht's wirklich, also wenn wir uns zum Beispiel mal das Thema Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Anschauen, also da ist natürlich immer ein Stück weit eine, ja, in vielen Fällen eine japanische Firma dahinter, die produziert Filmmaterial, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Filmmaterial. Auf jeden Fall gibt's eine Story dahinter, hinter solchen Kartenspielen. Da gibt's immer irgendwie eine Verfilmung oder es gibt bestimmte Serien und verschiedene Stories und je nach
ja, wahrscheinlich Hype, gibt's die Serie zuerst und dann kommt das Kartenspiel dazu, oder?
Ja, genau.
Ja.
Okay. Und jetzt bei Pokémon ist es halt so, das, was der Heiko angesprochen hat, das gibt's ja schon eine Zeit lang. Ja, ganz, ich weiß gar nicht, wie lange es schon gibt. Es gibt auf jeden Fall, es gibt's länger, als es mich gibt. Und da ist jetzt seit kurzem, ich glaube 2018, ist jetzt wieder eine neue Serie, eine neue Verfilmung rausgekommen. Und da gibt's natürlich auch wieder den Impact von den Influencern, die dementsprechend diesen Hype pushen. Und Pokémon ist ja zum Beispiel ein Sammelkartenspiel, wo du sagst, okay, da gibt's bestimmte Karten in bestimmten Formen, die gibt's nur eine bestimmte limitierte Anzahl. Und ja, je nach Pokémon sind sie dann natürlich wertvoller, ja. Momentan ist so das meist bekannteste und teuerste, die teuerste Karte seitens Pokémon ist ein Glumanda. Viele kennen es nicht, ist auch eigentlich wurscht.
Das ist ein Feuer-Pokémon.
Das ist ein Feuer-Pokémon, richtig, ja.
Carsten, der alte Pokémon-Go-Junkie. Nein, der Carsten war Pokémon-Go-Die-Hard-Fan.
Ach, okay.
Na, Die Hard ist es.
Ja, na, also, vor allem, also die Abende, an die ich mich erinnere, in München im Biergarten.
Es war genau einer, du Hans Dampf. Also. Und ja, da genau, hat und nebenan irgendeiner einen Rauchtopf geöffnet. Da war
was?
Betrieb
da im Kanal. Da bin ich raus.
Ja, und Influencer wie unser lieber Montana Black, die pushen natürlich diesen Hype extrem. Und da, ja, da geht einiges wieder rum. Also nicht nur Pokémon, sondern auch Yu-Gi-Oh! Und Magic. Aber auch, wie du sagst, Baseball-Karten, NBA-Karten. Also da gibt's halt eben ganz Herr der Ringe, auch zum Beispiel Fortnite. Fortnite ist jetzt auch erst letztens
gelauncht. Geh mir fort mit Fortnite, Mann.
Ja, nee, also das sind alles so Themen und die gehen gerade alle, also Preissteigerung bis zu 5000% gefühlt. Und die Schattenseite ist natürlich, dass das Spiel von vielen Jüngeren, sag ich mal U12, U13, natürlich gespielt wird. Also du kannst es auch wirklich spielen oder gesammelt wird. Und die haben natürlich keinerlei Chance mit ihrem Schweinchengeld, das versteckt wurde, da sich irgendwie Karten zu kaufen, weil die Preise
naturell hoch sind. Wenn, also wenn der Monte mit seiner YouTube-Kohle um die Ecke kommt und kauft einfach mal 100 Booster-Packs, wie immer die heißen, ja. Und robbt da einfach keine Ahnung wie viel von den Dingern auf, um die Holo-Karten, die teuren Karten da rauszupicken. Ja. Nee, es ist halt Aufwand und naja, egal, aber so um Content zu produzieren, das ist am Ende vom Tag, es ist ja auch Glücksspiel-Content, nichts anderes, der da produziert wird. Und die Kids heiß macht, oh, wie viel werden da jetzt gezogen und so. Und
ja, aber das ist halt auch so eine Szene entstanden, wie wir auch mit Danilo von Sneaker Cleaner gesprochen haben, da ist auch so eine Szene entstanden, die möchten halt einfach nur Geld ausmachen. Die kaufen sich bestimmte Sets, die limitiert sind, warten dann Monate, warten dann vielleicht ein Jahr, verkaufen die dann fürs
Achtfache
weiter. Ja. Und das ist halt irgendwo ein Stück weit traurig, weil halt der Sinn und Zweck von dem Ganzen, finde ich, kaputt geht. Aber wird's immer geben und es wird immer so weiterlaufen. Also da kann man auch nichts dagegen machen. Und ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, wenn man sowas pusht, ist jedem selber überlassen.
Ja. So ist es mit dem Influencer-Wahnsinn.
Mit dem Influencer-Wahnsinn. Weil du jetzt sagst, gut oder schlecht, da habe ich vielleicht noch ein musikalisches Outro aus diesem ganzen Influencer-Popstar-Thema. Sagt dir, Lukas, du wieder, hihi, sagt dir der Bandname Umf was?
Nee.
Nie gehört. Ist wahrscheinlich auch nicht deine Mucke. Wir sprechen von, weiß ich nicht, Elektro-Industrial. Oder lass es uns anders überschreiben. Stell dir vor, du bist eine, eigentlich schon aus dem Alternativkosmos rausgewachsen, recht erfolgreiche Band. Und auf einmal ja, auf einmal kommt dann Frontman auf ganz andere Lebenshintergründe.
Ich kann dir gerade nicht folgen, Carsten.
Ich muss auch sagen, das ist
damit abstrakt. Dürftest du nicht ein. Nee, was passiert ist? Umf ist eine Band eben aus diesem, ja, nee, nicht Metal, sondern eher so in das Elektro-Industrial, so vielleicht im Fahrwasser mit Bands wie Rammstein, Eisbrecher, bla bla bla. Also eher eigentlich nicht Mainstream, aber durch Dank Erfolg dann doch relativ mainstreamig. Und deren Sänger hat jetzt einfach letztes Jahr, Ende letzten Jahres, festgestellt, dass er Hardcore-Christ ist. Und ich fand das halt aus mehreren Gründen so bizarr, weil der auf, also ich wusste ja gar nicht, wie viel, das muss ich aufpassen, was ich sag, aber es gibt sehr, sehr starke christliche YouTube-Kanäle, ja, warum auch nicht, gibt Kanäle zu jedem Thema. Also ich fand die jetzt auch eigentlich gar nicht so gut aufbereitet und da ist jetzt der ehemalige oder immer noch Sänger eben dieser recht renommierten Band aufgetreten, hat eben von seinem Lebenswandel beschrieben, wie er erleuchtet wurde und sein Leben mit Jesus und hast du nicht gesehen. Und ich frage mich jetzt, ohne da mehr zu wissen, wie ist das so als Band, mit der du eine Richtung fährst und auf einmal kippt dein Vorzeigemann einfach so um?
Ja. Würdest du es als Umkippen bezeichnen? Also ich weiß nicht.
Naja, ist umgekippt.
Wenn du über die Jahre sehr, sehr viel extrem kirchenkritische Musik produziert hast, mit
das ist Sängern, nett ausgedrückt.
Das bekannteste dürfte zum Beispiel sein, Gott ist ein Popstar. Das ist gar nicht so alt. Eins ihrer größten Hits. Es gibt so andere Lieder, also Indri versus Jahwe. Also dieses ganze Thema Kirche wurde über die Jahre von Umf sehr, 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 sehr kritisch beäugt. Ja, und auf einmal stellt der Sänger fest, er hat all diese Arbeit über die Jahre getan, weil er eben seinen Konflikt mit Gott nicht ausgefochten hat und jetzt kippt er um und auf einmal findet er Gott super knorke und kann die Hälfte seiner Songs nicht mehr spielen, theoretisch.
Für mich zum Verständnis, zum Beispiel, wenn jetzt jemand, also komplett meinungsbefreit, wenn jetzt zum Beispiel jemand über Jahre hinweg über Homosexualität sich beschwert und darüber singt und auf einmal von einem auf den nächsten Tag sagt, er ist homosexuell.
Ja, ist ja genau das Gleiche in Grün, okay. Genau.
Ja, dann
dann hast du ein Problem
als Band. Wenn er eine Erklärung dafür hat und wenn er sagt, okay, er hatte da einen Konflikt.
Lukas, es geht jetzt nicht um den Mann und seine Entscheidung. Das darf jeder machen, wie er lustig ist. Ich überleg gerade aus Sicht der Band, was machst du?
Schwierig.
Suchst dir neuen Frontmann.
Würde ich auch sagen, ja.
Also, ja, der Hauptliederschreiber
da ist die Credibility ist halt einfach doof. Durch.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Bandkollegen das ähnlich finden. Oder täusche ich mich da? Ich denke, das ist.
Ja, was weiß denn ich? Ich sitze da nicht in den Bandmeetings mit dabei.
Und das ist ein aktuelles Ereignis oder wie kommst du
da? Das ist jetzt drauf? Ja, weil er halt Ende letzten Anfang diesen Jahres hat er sein viral gegangen mit der Erkenntnis, dass er jetzt so ein richtiger Christ ist und in ganz merkwürdigen Videos aufgetreten mit also in so kirchenchristlichen Videos. Also nochmal, keine Wertung, überhaupt
nicht.
Nein,
absolut nicht.
Es ist halt bloß immer merkwürdig, wenn du eine Band über lange Jahre verfolgst. Ich habe die auch sogar schon live gesehen. Ja, und auf einmal 180-Grad-Wendung. Na, ich merke schon, wir kommen hier, du bist da zu Meta gerade. Wir kommen hier nicht weiter. Ich fand's bloß irgendwie so.
Das ist doch auf einmal total, weißt du, wenn du sonst als Band, ja, oder als Frontmann, wenn du sonst immer nur so dark angehauchte Kommentare und Anhängerschaft hast und auf einmal sonst du dich im heiligen Schein, ja, und dann ist es supi und alle haben sich lieb und alle tanzen ums Osterfeuer, das ist doch geil, oder?
Ja.
Aber kann vielleicht nicht jeder mit umgehen. Keine Ahnung. Das passt
halt einfach irgendwie nicht zusammen.
Naja, und vor allem, wenn er halt basierend auf dieser Weltanschauung die Hälfte oder mehr der Bandgeschichte nicht mehr live reproduzieren kann.
Ja, dann ist die Band halt zu Ende, Punkt.
Dann ist die Band durch.
Ja. Ja. Was wäre
das aus?
Geschmäcker sind verschieden.
Es sei denn, sie machen jetzt dann ab sofort White Metal.
White Metal.
Meinungen
im Taufkleid, ja.
Schön Meinungen Taufkleid. Können sich ja im Laufe des Lebens ändern, aber das ist ja eine 180-Grad-Drehung. Und das zu verargumentieren und seinen Kollegen und seinen Fans irgendwie beizubringen, das ist, glaube ich, nicht möglich. Also
wahrscheinlich gibt es da bloß die digitale Lösung, ja.
Rein oder raus. Ja, das ist, ob du dein Geschlecht spontan wechseln möchtest oder nicht, oder
das was kannst auch immer. Das kannst du ja sogar noch besser verargumentieren.
Nee, wieso? Das ist genau das Gleiche.
Wenn aus dem Bandleader Peter Meyer die Petra Meyer wird, aber die Band die gleiche Musik macht, vielleicht mit einer oktavhöheren Frontfrau, dann ehemals Frontmann, das ist ein ganz anderer Schnack.
Kommt halt wieder drauf an, über was die Band gesungen hat, wenn die Band über...
Das willst du nicht wissen.
Das ist ja egal, ob die über Lollipops, Lippenstift oder, das ist auch die Stilrichtung
total relevant. Okay, an dieser Stelle verlinken wir mal nichts, glaube ich, oder?
Ja, wie kann man das sagen? Ja. Jesus, nailed since 20,000. Nein, egal. Lass mal einfach so stehen. Ich verstehe deine Frage, Carsten, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu transportieren.
Weil ich glaube auch.
Ansonsten hätten wir einfach ein paar lustige Kommentare aus der Kommentarsektion des neu erstarkten Glaubenskrieger für die gute Sache vorlesen müssen. Das ist, das machen wir nicht.
Ist merkwürdig. Peace. Okay, ja, ich werde an mich halten und solche Themen vielleicht in Zukunft für mich behalten. Schon,
das ist gut, aber vielleicht haben wir griffigere Bandbeispiele dafür als Umf.
Du wirst lachen, also unbekannt sind die nicht, ja.
Ja, du kennst sie, deswegen können sie ja nicht unbekannt sein. Und ich habe ja auf YouTube auch mal geguckt und da war schon Betrieb im Hinterhof, ja, ich mal so sagen. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum da so viel Russisch kommentiert wurde, aber das werden wir wahrscheinlich nie verstehen.
Das ist aber bei Metal sehr, sehr häufig, habe ich festgestellt. Oder bei Hard Rock schon. Ich glaube, dass es in Osteuropa eine sehr, sehr breit gestreute Fanbase für Hard Rock.
Okay.
Und Metal und Beyond gibt.
Ja, und ansonsten kann ich mir nicht anmaßen, das gut oder schlecht zu finden, um Gottes Willen. Ja,
ich habe ja gesagt, keine Wertung. Ich will keinen Stab brechen über den Menschen, der den Weg zu Jesus gefunden hat. Darf jeder machen, wie er will. Ich habe mich halt gefragt, wie ist das aus Bandsicht und wie wird es weitergehen können, wenn jetzt der Frontman auf einmal so eine 180-Grad-Wendung macht. Und wahrscheinlich habt ihr recht, wahrscheinlich kann es nicht weitergehen.
Nee, weil die Street Credibility ist dann einfach für den Arsch, ja.
Es stellt sich dann halt natürlich die Folgefrage, wenn er mit seinem bisherigen Schaffenswerk absolut nicht mehr konform geht, wäre es dann konsequent, auf sämtliche Tantiemen zu verzichten und die zu stiften?
Da kannst du mal die Jungs von Gewitter im Kopf fragen, die haben da vielleicht die richtige Antwort.
Das geht ja schon wieder in eine ganz andere, leicht gemeine Richtung, aber fiel mir gerade so ein. Egal.
Warum geht es in gemeine Richtung? Ich meine, faire Frage. George Michael würde auch noch Tantiemen nehmen, wenn er leben würde für sein Last Christmas.
Hat er sich von Christmas abgewandt irgendwann?
Weiß ich nicht, aber er ist glaube ich, ziemlich tot, oder? Der George.
Ja, natürlich wird das an jeden nehmen. Ja, aber es ist ja, na ja, okay.
Ist ja egal, aber ob er jetzt immer noch gut fand, was er damals gemacht hat in späteren Jahren, ist die andere Frage.
Ja, aber das ist ja wieder Prinz aus Zamunda, weißt du? Das eine ist so ein Qualitätsanspruch, der sich über die Jahre anpasst, ändert, weiterentwickelt. Und das andere ist halt wirklich ein kompletter...
Von Sonntag auf Montag.
Glaubensansicht, ja. Vom Saulus zum Paulus kann ich dann, was mache ich mit meinem bisherigen Schaffenswerk?
Ja, kannst du eigentlich nur in die
Tonne treten. Bin ich Maler, kann ich alle Bilder verbrennen.
Goodbye, ja, wenn du. My almost lovers.
Okay. Okay. Mir geht hier gerade die Luft aus.
Das ist auch ein schwieriges Thema. Ich war auch überrascht, dass das überhaupt hochkam. Aber okay. Aber weißt du, wem es ja sicher nicht mehr die Luft ausgeht, aber wer auch seine Street Credibility verloren hat? Jan Ullrich, wobei nein, das ist ja eigentlich auch eine Private Carrier gewesen. Nein, ja, selbst Jan Ullrich würde nicht mehr die Luft ausgehen.
So rum wird ein Schuh draus.
Entschuldigung, ja, ist schon spät. Selbst dem Jan Ullrich wird nicht mehr die Luft ausgehen, egal wie gedopt er ist oder auch nicht. Wenn er den neuen Reifen von der NASA mit NASA-Technologie, interplanetarische NASA-Technologie, steht jetzt zur Verfügung für neue Fahrradreifen. Ich bin begeistert. Was haltet ihr von der Geschichte?
Ja, nicht mehr pumpen, nie wieder Platten haben.
Ist geil, oder?
Sounds legit, finde ich gut.
Ja, und du kennst meinen Schmerz, den ich in München immer hatte, ne? So vor allem nach dem Wochenende mit dem Fahrradfahren und so, wie oft ich mit Plattenreifen ins Büro kam.
Du hattest eine hohe Scherbenfundquote, ja.
Das war blöd, weil ich auch immer an diesem, wie ist das, Kunstpark Ost immer vorbeiradeln musste. auf alle Länge, ja. Und da war natürlich ein Meer an glitzernden Scherben meistens auf dem Radweg nach dem Wochenende. Und ja, hat mich den einen oder anderen Schuh auch gekostet, muss ich sagen. Würde da nicht passieren. Denn ich fand den Begriff so süß, wie das Zeug jetzt heißt. Nämlich es heißt Metal. Ja, schon wieder musikalisch, ist ja auch geil.
M-E-T-L. Ja, genau, schreiben. Jetzt erzähl doch mal, worum es geht.
Ja, die Smart Tire Company hat sich ein Metallgeflecht zunutze gemacht, was mal entwickelt wurde für interplanetarische NASA-Technologie, nämlich für nicht plattbare Reifen bei irgendwelchen Robotern, die über den Mars oder sowas fahren. Haben sich das Zeug zunutze gemacht und haben einen Fahrradreifen entwickelt, der quasi nicht mehr platt gehen kann, der sich selbst der eine Elastizität wie Gummi aufweist, aber gleichzeitig so robust wie Titan ist und somit fast unzerstörbar ist bei sehr, sehr hohem Komfort. Und das ist ja immer die Mischung aus, wie stabil ist ein Reifen und wie komfortabel ist es dann immer noch. Und da haben die Jungs wohl einen ganz guten Workaround gefunden. Soll wohl irgendwann in naher Zukunft auch auf den Markt kommen und serienreif sein. Sind wir gespannt, ja. Dann kann der Ulle auch mal wieder die Tour de France fahren, ohne sich da einen Nagel einzufahren, ja. Und ziemlich cool.
Wahrscheinlich auch interessant.
Ich gehe mal stark davon aus, dass sie da einen retailfähigen, das kommt aus Amerika, natürlich muss retailfähiger Preis sein, ja, der da dargestellt wird.
Ja.
Irgendwann ist Angebot, Nachfrage und wie die Kalkulation da immer so funktioniert, irgendwann wieder auch bezahlbar sein, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, brauchst nicht mehr aufpumpen, keine spitze Rippen mehr machen und kannst auch mit gutem Gewissen montags morgens am Kunstpark Ost vorbeifahren, wenn da irgendwann wieder gesoffen und gefeiert werden darf, ne?
Ich glaube, das ist Schlauch und Reifen in einem, oder?
Das ist ein schlauchloser Reifen und das ist quasi ein Metallgeflecht in was sich also zusammendrücken lässt und dann auch wieder expandiert. Hat wohl auch ein bisschen was mit dieser Form, also quasi mit Gedächtnis, Strukturgedächtnis zu tun, wo ja gewisse Materialien das auch darstellen können. Und somit ist dann auch der Komfort gegeben, dass es halt nicht sich anfühlt, als ob du auf einem Vollgummireifen durch die Gegend eierst, ja.
Geil. Ja, ziemlich cool. Also es gibt eigentlich nur einen Grund, das Ding zu tauschen, und das ist, wenn du ihn runtergefahren hast. Ja. Dass halt kein Profil mehr drauf ist und du noch Slicks, heißen die Slicks, hast?
Slicks, ja. Das sind die Slicks, die ja gefahren werden für die guten Rundenzeiten. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Rundenzeiten.
NASA macht was Gutes für die komplette Menschheit, das ist ja, also macht es ja sowieso, aber ja. Das ist mal,
echt cool. Selbst so wie immer die NASA.
Die Naiven da.
Oh Mann. Ja, naiv. Lukas, bei unseren lustigen täglichen Team-Meetings morgens, ja, irgendeiner, ja, ist ja immer, mach mal dein Mikro an, du hast dein Mikro noch aus. Weißt du, warum das so ist? Und ist dir mal aufgefallen, wann das passiert immer? Das passiert immer dem, der zu spät kommt.
Oder der als letztes beitritt.
Richtig.
Echt? Nein.
Ja, doch. Das ist eine Funktion von Teams. die quasi das bestehende Gespräch schützen möchte oder halt vermeiden möchte, dass der da zu spät kommt, reinplatzt und reinlabert. Deswegen ist der per se erstmal gemutet und du musst dich erstmal entmuten. Somit wäre das Geheimnis auch gelöst.
Oh, endlich, endlich. Kannst du morgen gleich mal im
Team. Du kannst scrollen. Damit kannst du morgen glänzen. Kommst einfach zu spät und dann machen wir da Flex draus, okay?
Check.
Das ist gut. Ja, cool. Aber das ist nicht das Einzige, was Teams mit den zu spät kommenden Personen machen möchte oder was man in Zukunft vielleicht tun kann. Denn sonst war es ja so, du hast eine Einladung gehabt zu Teams oder zu Zoom oder was auch immer, aber Teams steht da gerade auf der Agenda. Das heißt, du kannst einfach in den Call rein, wann du möchtest. Und wenn du 5 Minuten zu spät bist, 5 Minuten zu spät, egal was passiert. Und Microsoft arbeitet wohl an einem Feature für Teams, dass es dann dem Organisator der Konferenz erlaubt, dann auch quasi eine Deadline zu setzen, okay, nach 5 Minuten, wer jetzt kommt, kommt zu spät und kommt nicht mehr in das Meeting mit rein.
Kenne ich aber schon von anderen Videokonferenzsystemen.
Ist mir so, habe ich so noch nicht.
Nichts Neues. Das hat mich tatsächlich am Anfang, wo ich mit Teams angefangen habe zu arbeiten, hat mich das gewundert, dass es die Funktion nicht gibt. Dass es tatsächlich
Open Word. Du hast dich gewundert, dass du mal in die Calls reinkommst, oder?
Obwohl ich nicht mal eingeladen war. Nee, also wirklich. Ich kenne das zum Beispiel von Cisco Webex. Da kann man das schon dementsprechend vordefinieren.
Okay, das habe ich mir fast gedacht, dass du Cisco Webex an der Stelle nennst. Aber es stellt ja jetzt nicht die, wie soll ich sagen, Cisco Webex ist jetzt nicht die Krone der Schöpfung der letzten 12 Monate, was die Technik angeht, muss man mal so sagen. Und Teams und Zoom sind, glaube ich, momentan die großen Platzhirschen da. Aber es ist schon, ich finde es amüsant, dass das Feature kommt.
Ah, ich finde es aber gut. Weil, also ich bin tatsächlich auch immer einer gewesen, der ist grundsätzlich, egal ob privat oder geschäftlich, meistens zu spät beziehungsweise on point. Hab aber seit ein paar Wochen versucht, mein Zeitmanagement ein bisschen zu überarbeiten. Arsch. Nee, und ich finde es ganz gut, weil wer zuletzt kommt, der malt halt auch zuletzt was.
Na, wer zu spät kommt, den bestraft der Admin.
Genau.
Ja, nee, ja. Oh, wenn ihr die Option findet. Aber wir haben Prompt, müssen wir auch nicht breiter machen, als ist das Thema. Aber ganz, ganz nettes Feature, was da kommt.
Ja. Aber hat Microsoft gearbeitet. Ja.
Microsoft arbeitet viel, habe ich gehört, hinter den Kulissen. Aber ist ja noch Rumors. Und Microsoft war ja in den letzten Jahren ab und zu mal gut für die ein oder andere Nachricht einer größeren Übernahme. Ich glaube, das letzte große, was sie gekauft haben, war LinkedIn. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Carsten.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
LinkedIn als.
Ich verliere so auch echt bei diesen Platzhirschen so tendenziell so ein bisschen den Überblick, welche Konzerne jetzt welche Plattformen da tatsächlich unter ihrer Flagge vereinen und was böser am bösesten ist und schwierig, das alles unter Kontrolle. Genau, Skype gehört Microsoft, das war davor.
Skype war davor, LinkedIn war das letzte große.
Dürfte jetzt auch, genau. Das Facebook-Universum besteht aus Instagram,
WhatsApp.
Facebook und WhatsApp, genau. Das sind die vermeintlich bösen Datensammler, wobei hatten wir vor 2 Wochen fast in der Show. Es gibt ja Möglichkeiten, zu analysieren, welche Seite wohin trackt. Und wenn man jetzt mal wirklich diese, nennen wir es einmal die großen Bösen, komplett ausschließen wollen würde, dann wäre da nicht mehr viel übrig in diesem Internet. Gibt es kaum noch Seiten, die du ansurfen könntest.
Ja,
und Microsoft richtig. Wird größer.
Ja, wahrscheinlich. Die Rumors sagen, dass Microsoft
meine Lieblings-App. Oh nein.
Ja, Mensch, ist Discord, ja, nutzen wir auch gerade, Mensch, Potspritz, ganz, ganz tolles Teams für Gamer, ja, oder Zoom für Gamer, wenn man so schön sagen möchte, wobei es schon Beyond Gamer ist eigentlich.
Und für Podcaster
und einfach auch eine sehr.
Aber es kommt aus dem Gaming-Kosmos, ja. Ich glaube, die Gamer waren die Ersten, die
2015
die Mannschaftsattacken zur Synchronisation und zum Teamspeak benutzt haben.
Natürlich kein World of Warcraft Raid ohne Discord, kein Fortnite Match ohne Discord und so weiter und so weiter.
Wann gibt's Discord gewachsen. Seit
2015, ja.
Okay.
Und die Erfolgskurve.
Da warst du schon da, Lukas. Jetzt kannst du dich nicht rausreden.
Ah, sehr schön. Ja, Microsoft liebäugelt wohl mit der Akquise von Discord. Und jetzt, Mensch, Carsten, GitHub ist gekauft worden von Microsoft noch.
Ui.
Ist mir gerade eingefallen. Ja, GitHub
okay.
auch.
Okay.
Ja, also würde den Discord vielleicht auch noch ganz gut stehen, da können sie Teams in die Rente schicken, können wir eine gescheite Software nutzen, ne? So viel von meinen. Ist halt ein bisschen anderer Use Case. Könnte im Hinblick auf der ganzen Xbox-Gaming-Geschichte, und das ist mehr so dann dein Ding wahrscheinlich, Lukas, könnte es durchaus ja Sinn machen, dass Microsoft sich da noch so einen kleinen Snack gönnt, ja, von paar Millionen Nutzern.
Und 10 Milliarden US-Dollar sind ja jetzt auch wirklich nicht so wild. Ne?
Schnäppchen in dem Bereich, Junge.
10 Milliarden. Aha. Also ich habe tatsächlich auf Konsolenebene am Anfang vergeblichst gesucht nach Discord. Also du hast keinerlei Möglichkeiten, Discord auf einer PlayStation oder auf einer Xbox zu nutzen. Mhm. Allerdings gibt's seitens Sony und seitens Microsoft ganz schöne Party-Möglichkeiten. Also das sind dann einfach direkte Xbox- oder Sony Partys und die laufen eigentlich auch ganz, ganz konstant, aber die Möglichkeiten.
Partys sind Team-Meetings oder
ja, genau. Ja, wie die okay. Video- oder Audio-Calls über Sony oder über Microsoft direkt dann auf der Konsole. Aber du hast mit Discord natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten mit den Kanälen etc. Also es wäre tatsächlich mal
wenn es läuft. Cool.
Ja.
Ja. Ja, das ist, weiß ja, der persönliche User-Anspruch und die persönliche Usability bleibt jedem selbst überlassen dann. Ja. Carsten, vielleicht wirst du auch nochmal Freund mit Discord. Discord hat auf jeden Fall gesagt, es mag dich.
Hat's mit Monte geredet.
Hat über Monte ausrichten lassen. Der Carsten ist doch schon ziemlich knorke, ja.
Monte hat für dich einen Port freigegeben bei Discord.
Hat ein gutes Port für mich eingelegt.
Chapeau. Ja, Mensch, Carsten, du ist Eichstätt eigentlich ein Fort von Ingolstadt oder ist das despektierlich, wenn man das sagt?
Das ist despektierlich.
Okay, dann wollen wir mal nicht despektierlich sein. Aber ich
ist ein eigener Landkreis. Ich glaube sogar einer der größten in Bayern, von der Fläche her.
Okay, ihr habt ja auch die meisten Kirchen in Bayern, habe ich gehört.
Ja, und ein eigenes Nummernschild.
Das ist richtig.
Das allein ist schon ein Zeichen, dass es wahrscheinlich kein Vorort ist.
Okay, I'm sorry, ja. Aber Ingolstadt ist nicht weit weg von euch.
Nee,
und Ingolstadt ist aber relativ weit weg von Barcelona, habe ich gehört.
Fußballerisch, ja. Ja, ja.
Eure
nicht,
Überleitungen.
Nicht nur fußballerisch, denn ich auch nehmen wir einfach mal als abschließende Randnotiz der vergangenen Tage, denn ich sehe
die Karriere-Story der Woche.
Ja, what the fuck? Wie schafft das denn der ehemalige Media Saturn?
Nee, noch CEO, nicht ehemalig.
Oder, noch amtierende CEO von Media Saturn. Was ja jetzt auch kein kleines Unternehmen ist. Aber wie schafft er es, CEO beim FC Barcelona zu werden?
Bei einem Fußballverein.
Hä? Bei einem Fußballverein. Also was haben fucking schlecht gelaufene Retail-Stores mit einem kacken Online-Auftritt mit einem Weltklasse-Fußballverein zu tun? I don't get it.
Auf Management-Ebene vielleicht die Unterschiede gar nicht so groß sind? Oder wie erklärst du dir, dass irgendwelche Leute gestern Gesundheitsminister und morgen Verteidigungsminister sein können?
Das hat eher was mit Inkompetenzen zu tun, glaube ich. Denn wenn du heutzutage Gesundheitsminister bist, musst du schon gucken, ja, dass dein Stecher, das ist aber auch böse, ne? Dein Lebensgefährte auch einen gut dotierten Industriejob hat, weil nur dann kannst du richtig hintenrum klüngeln.
Ja. Dann kannst du Masken verkaufen.
Kriegt bei den zwei einen ganz anderen Geschmack, da kriege ich schlechte Laune.
4,5 Millionen Euro Häuser in Berlin-Dahlem oder was kaufen? Ganz anders.
Ich muss mich doch ein Stück weit mit der Materie, mit dem Thema identifizieren können, oder? Also wenn so ein Media Saturn.
Naja, identifizieren, auskennen. Du solltest eine Fachexpertise haben, oder? Oder ist das Management mittlerweile so global aufgestellt, dass es einfach reicht, Manager zu sein? Und dann, ich meine, hat ja schon auch funktioniert bei Apple damals, haben die nicht ihren Cook-Nachfolger von Pepsi losgeeist?
Ja. Den Cook-Nachfolger, nee, du meinst den Jobs-Nachfolger? Ah,
den Jobs-Nachfolger, ja. Natürlich.
Den hat er ja selbst also rangeholt.
Einen der auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es die direkte Nachfolge war.
Nein, das war ja das alte Ried damals gewesen, dass Steve Jobs ihn ja selbst reingeholt hat und die zwei ja auch so eine Hassriebe hatten. Das Management Board Jobs herausgeschmissen. War ein bisschen anderer Schnack gewesen an der Stelle. Was ich nicht verstehe. Also aber normalerweise fällst du ja nach oben. Ne? Hat was, ja.
Er hat eben noch Spruzelwasser verkauft und dann geht er zu einem IT-Tech-Unternehmen. Grob ja, gesagt, würde man ja sagen, gefahren. Ist fachlich jetzt auch nicht 1:1 vergleichbar.
Nein, aber er war bei Pepsi ja erfolgreich gewesen, weil das war ja die Zeit, wo Pepsi und Cola ja hart gefeitet haben.
Und wollten sie ja.
Ja, aber war jetzt der Farron Reverter als Media Saturn-Chef erfolgreich? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Müsste man sich also, mal die Zahlen anschauen, ne?
Ja, also ich würde schon sagen, die sind auf Zwiebelpapier gedruckt.
Wenn ich jetzt da so mein Ohr ausfahre und in meinen Vorort Ingolstadt rüberhöre, da haben sie natürlich das Hauptthema dort ist Audi. Also da sind viele Leute nicht nur glücklich, sagen wir es so. Ja. Audi geht's nicht so dolle, aber
Media Saturn hat auch ganz viele Leute freigestellt und rausgeworfen in den letzten
Jahren. Das ist ja das zweite große Flaggschiff von Ingolstadt. Nach Audi kommt dann gleich Media Saturn. Läuft nicht so knorke.
Manch einer sagt, die teuerste Ausfahrt auf der A8 ist Ingolstadt, ja.
Naja, das ist wieder so ein Vertriebswitz.
Kostet immer Geld, wenn du da runterfährst.
Also ich bin deiner Meinung, Carsten. Ich glaube tatsächlich, dass es keinen Unterschied macht oder wenig Unterschied macht in der Management-Ebene, ob du jetzt einen E-Commerce-Konzern oder einen Fußballverein leitest. Die Wege und die Strukturen sind überall.
Die wären gerne ein gleich. E-Commerce-Konzern. Sie sind es ja nicht.
Was sonst?
Ich glaube, die Hauptassets von Media Saturn sind noch ihre Kackladengeschäfte. Die wären gerne E-Commerce, aber kriegen es ja nicht richtig hin.
In den letzten 1,5 Jahre auf jeden Fall nicht.
ja, dann sind wir E-Commerce, aber das ist auch mehr ein Wollen als sein. Ja. Aber wahrscheinlich ist es so einfach, ja, dass das auf Management-Ebene die Mechanismen einfach gleich sind oder vielleicht da auch hinter den Kulissen, was den EBIT und den Shareholder-Value einfach einen guten Job gemacht hat und dass deswegen Barcelona gut steht. Oder Barcelona geht es hinter den Kulissen so schlecht, dass sie einen billigen Einkauf in Ingolstadt gemacht haben. Keine Ahnung, ich fand es nur höchst
amüsant, ja auch nicht, wie branchenübergreifend es ist. Ach nee, er wird CEO
bei FC Barcelona. CEO, ja. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass der Balljunge ist, ja.
CEO. Und auch nicht der Wasserhalter.
Naja, aber der große Vorteil ist, ich meine, das Online-Geschäft, was er hier nicht auf die Beine bekommen hat, ist da bei einem Fußballverein nicht Priorität Nummer 1.
Blöde Frage, echt blöde Frage, glaube ich. Wer ist ein CEO bei Bayern München eigentlich?
Die Position gibt's in
gibt's
der
Form nicht. Gibt's da nicht, ne? Gibt's nicht, ne? Hab ich gerade überlegt.
Es gibt die Vorstandsvorsitzende, da ist Rummenigge oben und dann gibt's den Präsidenten, das ist der Ex-Adidas-Mann. Ja. Walter Heiner, als Nachfolger von
Uli. Genau, Hörnes. Aber so einen richtigen Geschäftsführer gibt's nicht, ne?
Geschäftsführer.
Also es gibt halt, mit Sicherheit einen eingetragenen Geschäftsführer schon, aber.
Es gibt halt Unterrubriken, ja. Das ist Salihamidžić dürfte Geschäftsführer Sport sein. Weiß ich nicht, wie der offizielle, was so, genau auf seiner Visitenkarte steht. Dann gibt es natürlich für Emerging Businesses jemanden, der sich um die weltweite Vermarktung kümmert. Ich denke mal, das läuft dann in der Form zusammen. Dann müssen wir jetzt aber unseren Kumpel Max Jakob Ost mal kurz anrufen. Ich glaube, der kann uns da ein
Hold the line.
Monte weiß es bestimmt auch.
Monte weiß auch. Nee, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ich fand es nur höchst interessant, wie branchenübergreifend dann auf dieser Management-Ebene gewechselt wird. Sehr, sehr, sehr witzig.
Ich denke, in Spanien gibt es auch ein bisschen mehr Kohle. Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ein aktueller Vorfall war, warum der jetzt wechselt. Ich glaube einfach tatsächlich, der
Naja, Lukas, ich meine, braucht es einen aktuellen Vorfall, um eine Position freizumachen? Im Zweifel wird die Stelle neu geschaffen oder wird neu besetzt, weil der Vorgänger, das steht hier in dem Artikel halt alles nicht, dass er sich zurückzieht oder weil der vielleicht das Lippenstift verkauft. I don't know. Kann ja.
Das werden wir alles, wahrscheinlich auch nie rausbekommen.
Also ja, interessiert uns, glaube ich, auch nicht genug. Was man so als CEO bei Barcelona. Also, die haben auf jeden Fall einen neuen Präsidenten gewählt. Aber nochmal,
das war einfach nur ein
anderes Land, andere Regularien, andere juristischen Voraussetzungen. Weiß nicht, aber ja, lass uns die Klammer schließen mit wow, what a move. Ja, hättest du jetzt nicht in der Form. Und ich meine, er ist auch Spanier, ne? Das haben wir, glaube ich,
Richtig.
Nicht Ferran Reverter.
War der Ex-Burda-Chef nicht auch Spanier gewesen, der vor 18 Monaten abgedankt hat? Egal.
Ex-Burda weiß ich nicht, aber bei VW hatten sie doch auch.
Ach nee, Cyberport war das. Das war der Cyberport-Typ. Aber Cyberport gehört zu Burda, deswegen. Egal. Sei es drum. Jetzt, Burda ist ja jetzt.
Burda verkauft Masken.
Burda ist vor aller Munde.
Was ich auch nicht so ganz kapiert habe. Burda ist vor aller Munde. Oh, schön.
Ist gut, gell? Ist gut. Mhm. Ja, und, hinter jedem erfolgreichen Gesundheitsminister steht auch ein potenter Mann, habe ich gehört.
Es zieht dich doch nicht an der Personalie so hoch.
Ich finde das voll, das ist egal, wenn die Knarrenbauer-Tante, über die können wir auch noch ein paar Pürde-Witze machen an der Stelle, ne, mit ihrem Hubschrauber-Gate. Aber das sprengt den Rahmen dann.
Rage.
Ja, das ist einfach, Deutschland, du denkst echt, du bist in der Bananenrepublik. Entschuldigung, das ist momentan einfach uferlos.
Lass uns noch ein bisschen haten, vielleicht können wir da auch ein bisschen Reichweite generieren, so wie Gewitter im Kopf. Nee,
Politik-Hate ist vor allem bringt's nichts. Wir haben jetzt im Herbst Wahlen, keiner weiß, wen er wählen kann, weil eigentlich nichts wählbar ist. Ja, wird spannend. Mit mal auf die Wahlbeteiligung.
Gefühlt läuft halt momentan einfach viel schief und das ist schon für viele
so ein kleines Chaos, ne? Also so bizzili schief läuft es schon, ja.
Bizzili,
aber es ist auch nicht ganz einfach, gell?
Ach so, warum habe ich das denn nicht reingeschrieben mit dem Dingsi und mit dem Bizzili und mit dem Y hinten?
Dingsi, soll ich denken?
Kriegst du nicht dazu? Hatte ich dir das nicht verlinkt, Carsten? Hast du das gelesen?
Wenn du es verlinkt hast, habe ich es nicht gelesen.
Dirty Dancing?
Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich such's für die nächste Folge nochmal raus. Richtig Gender mit Y hinten oder sowas. Irgendeine krude Story war es, wo ich an so unser Dingsi denken musste. Dingsi, Dongsi.
Dingsi, Dongsi, Dingsi.
Dingsi und Bumsi.
Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen.
Es kommt nur noch Bullshit raus.
Aber es ist alles besser, als über PolitikerInnen zu ranten.
Ja, sehe ich auch so.
Das ist nämlich einfach nicht wert momentan. Und vielleicht steigen wir im nächsten Leben einfach auch ins Maskenbusiness ein, ja, und freuen uns über goldene Nüsse-Reins.
Ich werde das im nächsten Leben werde ich eine Katze oder so. Also wirklich ein Hund, Katze, Papagei, Wellensittich.
Auf Kreta.
Was erlaube Kreta an, wo? Vielleicht finden wir ja bis zur nächsten Folge raus, wo Kreta eigentlich steckt. Wir konnten es wieder nicht auflösen. Ja,
Kreta ist auf Kreta, nein, ist sie nicht.
Oh, Carsten, das ist gut. Ist Kreta auf Kreta? Da kräht doch kein Hahn danach.
Boah. War schön mit euch, Leute.
Ich wünsche euch eine gute Nacht,
wie immer. Stopp an dieser Stelle.
Was? Stopp. Tschö.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt, Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüß euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.